Willkommen zu Recent News am 27. August 2019. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind auf Sendung für rund 2 Stunden. Schwerpunktthema heute: Deutschlands Sovnarkom. Man könnte auch sagen, alle Wege führen zu Stalin scheinbar, beziehungsweise zu dem, was Stalin repräsentierte. Also die psychopathischen, nackten, narzisstischen Grundprinzipien der Macht. Deutschland steuert wieder auf den Sozialismus zu. Sie haben es vielleicht gehört, es könnte Neuwahlen geben 2020, vorgezogene, und dann eine grün-rot-rote Regierung. Also die CDU hat es ja momentan relativ schwer, die SPD ist am krepieren, und da ziehen dann manche Genossen und Genossinnen die Reißleine und wollen eben hier Neuwahlen. Die SPD redet von einem, seit einer ganzen Weile, von einem demokratischen Sozialismus, den man anstrebt. Also Sozialismus, aber dann soft, ja, und wenn man sich dann einlässt auf einen sogenannten demokratischen Sozialismus, auf eine solche milde Revolution, dann kommt sehr schnell eine zweite, weniger milde Revolution, und dann landet man schon in einem weniger demokratischen Sozialismus, und dann könnte es noch eine Revolution geben, ja, mit Säuberungsaktionen und weiteren Veränderungen, und dann landet man in einer Form des Stalinismus. Also die CDU wurde immer sozialistischer und stänkert jetzt sogar gegen die Werteunion in der eigenen Partei. Die Werteunion wird vielleicht sogar ihre eigene Partei formen. Es wirkt alles sehr, sehr abgekartet, dieses Spiel. Das berichten wir auch schon seit einer Weile auf recenter.com. Aber wir sehen es, die CDU wird immer sozialistischer. Und je mehr alles sozialistisch wurde, umso schlimmer wurde alles. Und jetzt sagen die Leute, naja, das liegt daran, weil es so schlimm ist, das liegt daran, weil wir noch nicht eine Stufe weiter sind. Wir brauchen einen noch stärkeren Sozialismus. Ja, und dann denken viele, sie erhoffen sich dann was von einer grün-rot-roten Koalition. Und das ist eines der wichtigsten Dinge, die man wissen muss über die Sowjetunion oder Russland generell im frühen 20. Jahrhundert. Es gab nicht eine Revolution, sondern es gab drei. Das eine war diese Revolution, die die meisten vergessen haben oder noch nie davon gehört haben. Die wurde sehr schnell beseitigt. Dann gab es diese Oktoberrevolution, die jeder zumindest mal gehört haben sollte, sogenannte kommunistische Revolution. Aber dann kam noch eine dritte Revolution, nämlich die Revolution unter Stalin. Weil nach dieser Oktoberrevolution hatte man ja noch lange keinen Sozialismus, sondern du hattest einfach ein, ja, kriegsgeschädigtes Land, zuvor unter den Zaren noch in quasi Bauernknechtschaft. Alles völlig rückständig. Und man wusste dann auch, also Lenin und seine Genossen wussten dann auch, man kann jetzt nicht über Nacht alles auf sozialistisch trimmen und die Leute hier von heute auf morgen hier in diese kollektivistische Farmwirtschaft hineintreiben und so weiter und so fort. Ja? Sondern man hatte dann erstmal so eine Phase einer neuen ökonomischen Politik. Ja? Das heißt, man hatte dann so marktwirtschaftliche Prinzipien zugelassen, man hatte dann eine relativ gemäßigte Phase für russische Verhältnisse, relative Stabilität, ließ das Land erstmal ein bisschen erholen. Ja, und das war ja auch notwendig, weil man hatte ja noch einen Bürgerkrieg gekämpft, auch noch, ja, gegen die gewöhnlichen Adligen in Russland. Man sagt immer die zarentreuen Weißen, aber viele von diesen gewöhnlichen Adligen in Russland waren alles andere als zarentreu. Ja. Die Zaren waren Welfen, die waren Hessen-Darmstadt. Ja, und Schleswig-Holstein, Sonderburg, Glücksburg und Schleswig-Holstein, Romanow, Gottorf. Die gewöhnlichen Adligen in Russland, die kämpften im Bürgerkrieg eigentlich bloß für ihren Platz, für ihren klassischen, traditionellen Platz in Russland. Und nachdem diese gewöhnlichen Adligen vertrieben wurden, Dann gab es diese Phase, kein richtiger Sozialismus, ja, und dann kam diese weitere Revolution unter Stalin, und dann kam der Sozialismus unter Brechstange. Und dann wurden auch immer mehr und mehr und mehr Sachen verkauft aus dem Westen, ja, also gerade aus Amerika, viel Technologie wurde verkauft an die Sowjetunion oder Stalin. Und Stalin konnte sagen, schaut her, wir haben so viele Traktoren, wir haben Autos, wir bauen alle möglichen Sachen, seht her, der Sozialismus funktioniert. In Wirklichkeit war das alles geliefert worden von den Kapitalisten, aber vielen ist dieser Umfang einfach noch lange nicht bewusst. Und wegen diesen Bildungsmängeln und teilweise auch wegen gravierenden Falschvorstellungen sehen wir auch dann, dass die Leute hier sich heute im Kreis drehen, dass sie politische Kämpfe führen, die nie irgendwo wirklich enden, also die nie wirklich in der zufriedenstellenden Lösung enden. Und wir sehen einen Haufen schlechter Strategien und einen Haufen haarsträubender Ideen. Siehe auch die Fantasien von Höcke und der AfD oder von Jürgen Elsässer so vom Kompaktmagazin, ja, dass sie dann irgendwie Ostdeutschland abspalten. Und das geht dann auch so ein bisschen, die Ideen gehen dann auch so ein bisschen in die Richtung Nationalbolschewismus. Ja, und das war auch das große Ding mit Stalin. Es gab ja nicht nur die eine linke Strömung, es gab viele. Und Stalin, also Stalin wie Lenin, waren die sogenannten Bolschewisten oder Bolschewiki. Und die verdrängten dann schon mal, die bolschewistische Fraktion verdrängte dann schon mal mit Gewalt andere linke Gruppen. Und dann machte Stalin noch einmal ein Fass auf. Und sagte, wir brauchen jetzt einen Nationalbolschewismus. Also wir nutzen jetzt wieder Mechanismen, das hat er so nicht offen gesagt, aber getan. Man nutzte dann Mechanismen, die eher an das zaristische Russland erinnern, an die alten Zaren. Stalin herrschte im Prinzip wie ein Zar. Und er hatte dieses Günstlingssystem und so weiter und so fort, und diese totale Ausbeutung der Massen. Unter Stalin wurde in der sowjetischen Kunst auch wieder dann der ein oder andere Zar rehabilitiert, wie zum Beispiel Peter der Große, der Russland modernisierte, auch mit westlicher Technik. Also eine Art Proto-Stalin, ein Vorläufer von Stalin hieß es. Ja, das sei Peter der Große gewesen. Und dann rehabilitierte man noch Iwan den Schrecklichen, weil er halt einfach dann den Terror benutzte gegen die Feinde Russlands. Und das ist so wichtig zu verstehen. Ja, dass sich dann ein sogenannter Nationalbolschewismus etablierte unter Stalin, der eigentlich nichts anderes war als das alte zaristische System in etwas neuer Verkleidung. Und wenn Sie mein Buch kennen, Die tiefsten Geheimnisse der Supermächte, Band 1 Revolution, dann werden Sie wissen, dass diese Oktoberrevolution, generell diese Revolutionen da in Russland, dass das komplett fake war an der Spitze. Dass also nicht nur dass diese Kommunisten aus dem Nichts kamen, ja, und dann Wall Street Banker aus Amerika sich dahinter klemmten und so, sondern diese Oktoberrevolution der Kommunisten in Russland wurde auch massiv gefördert von dem Geheimdienst der Zaren, ja, und die Zaren waren eine und dieselbe Familie wie der britische Thron, und die Zaren verließen das Rampenlicht. Die Zaren verließen das Rampenlicht und dann konnte man unter dem Deckmantel des Kommunismus konnte man diese gewöhnlichen Adligen aus Russland endlich vertreiben, man konnte einen Haufen Leute umbringen, ein neues Kontrollsystem etablieren und nach dieser Ruhephase dieser neuen ökonomischen Politik, nach dieser Ruhephase kam dann die Stalin-Revolution, die Etablierung des Nationalbolschewismus und quasi die erneute Festigung eines Zaren eines Zarensystems, ja. Wobei halt die Romanows, Hessen, Darmstadt, Schleswig-Holstein, Gotthard und so weiter, wobei die Zaren halt nicht mehr offen in Erscheinung traten. Ja, man sah nur Stalin, es gab den Stalin-Kult und so weiter. Und die Romanows traten nicht mehr offen in Erscheinung, aber die Herrschaft ging mit höchster Wahrscheinlichkeit einfach so weiter. Und es ist so wichtig zu verstehen. Die Linken verstehen es nicht, die Rechten verstehen es nicht. Auch die Verschwörungsinteressierten, die dann schon einiges gelesen haben, selbst die verstehen das noch nicht ganz, weil die verstehen bloß den Part, der schon aufgeklärt wurde. Ja, Wall Street finanzierte halt die Oktoberrevolution von außen. Aber was im Inneren Russlands passiert ist, das wissen die allerwenigsten. Also, und Die Linken kommen jetzt hier wieder groß in Deutschland und sie wollen halt hier grün-rot-rote Koalition und wollen Firmen enteignen und wollen Mietpreis bremsen und alles verstaatlichen am liebsten oder halt zumindest teilweise verstaatlichen. Ich meine, je mehr Regulierungen man macht und je mehr man halt das Verfassungsrecht aushebelt, je mehr man das Vertragsrecht aushebelt und so weiter. Also man hat dann schon es bereits jetzt mit einer gewissen Verstaatlichung zu tun. Aber die Linken wollen es in Deutschland jetzt noch viel, 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 viel weiter treiben und das landet irgendwann zwangsläufig in einer Form von Stalinismus. Also auch wenn die Europäische Union vielleicht in 10 Jahren oder in 15 Jahren, wenn die Europäische wenn die Europäische Union jetzt offen total links wird, ja, wenn das jetzt so passiert, dann hast du es trotzdem nur zu tun mit einem Reich, wie viele es viele andere vorher schon gab. Das hat fest definierte Grenzen, das hat ein gewisses Rechtssystem, das hat eine Fahne, das hat eine Hymne, ja, also nicht Nationalhymne, aber halt eine EU-Hymne. Das ist einfach ein ganz normaler Machtbereich. Das ist ein ganz normales Empire, wie auch Stalins Sowjetunion ein Empire war. Man landet immer in einer Form von Stalinismus, wenn man in so eine gewisse Richtung geht, in diese Richtung der Unfreiheit. Und dann gibt es diejenigen, die jetzt sagen, oh Gott, wir müssen diesen Sozialismus bekämpfen, man muss jetzt alles dran setzen, jedes Mittel sei recht, um diesen Sozialismus zu bekämpfen, man bräuchte eine rechte Revolution und man müsste jetzt hier Ostdeutschland beispielsweise, Ostdeutschland irgendwie abspalten, man müsse jetzt Deutschland zerteilen, müsse Deutschland zerstückeln und die neue DDR müsse sich dann irgendwie an Russland angliedern und es geht dann auch bei den Leuten, die das so befürworten, geht dann auch viel, viel ideologisch in Richtung Nationalbolschewismus. Also man verwendet da verschiedene Begriffe dafür. Man will jetzt nicht unbedingt den Begriff Nationalsozialismus verwenden, vielleicht traut man sich das dann irgendwann mal, ja, also wenn die totalen Fanatiker und Ideologen sich da so einbringen. Aber ob man es jetzt Nationalbolschewismus nennt oder Nationalsozialismus oder irgendwie anders umschreibt, ist es immer eine zentralistische Machtstruktur mit sehr haarigen Eliten. Ja, und die Leute wissen ja nicht, wie sie andere Leute einschätzen, ob das ein Psycho ist oder ein Narzisst oder. Und es gibt dann diese zentral verwaltete Planwirtschaft. Und die ist ineffizient und die muss Leute enteignen und die muss dann Ressourcen hin und her schieben und das führt zu Chaos und das Chaos führt zu Unzufriedenheit und dann kriegt das Regime die Panik und das Regime will nicht gestürzt werden und dann kommt diese stalinistische Repression und dann werden Leute hier so richtig fertig gemacht. Und Leute glauben, man müsse jetzt halt eben dann diesen ultra-ultra-rechten Kurs fahren, um die Linken zu besiegen. Aber das System ist so designed, wenn du auf diesen ausgetretenen Faden wandelst, wenn du auf diesen ultrarechten Trip, kommst, dann gibst du damit den Linken erstmal wieder Auftrieb. Das ist die Luft, die die Linken brauchen. Ja? Und diese Denkmuster müssen wir durchbrechen. Ja? Und das müssen wir gemeinsam tun. Ja? Das heißt, man darf es nicht jeden, der jetzt irgendwie vor allem in seiner Jugendzeit, der jetzt irgendwie nach links tendiert, man darf ja nicht jeden als Feind betrachten und diese ganzen Drohungen schicken, weil man treibt die Leute in die Hände der Linken. Ja, und ob du jetzt in einem links angepinselten diktatorischen System landest oder im rechts angepinselten diktatorischen System landest, vor allem mit diesen drei Supermächten, die an der Spitze eh zusammenhängen, du wirst immer verlieren auf diese Art. Also, es reicht nicht, die Sünden des real existierenden Sozialismus oberflächlich aufzuzählen, die DDR-Mauertoten und die Gulags, jada, jada, jada. Das reicht nicht. Es reicht auch nicht, es ist auch völlig verkehrt, dann die NATO total in Schutz zu nehmen oder diese großen mafiösen Westkonzerne in Schutz zu nehmen. Also das, was die Konservativen dann oder auch Libertäre immer reflexartig machen, die klammern sich dann an die Koch-Brüder und an diese Riesenkonzerne und sagen dann, oh Gott, man müsse jetzt diese Konzerne schützen und man müsse und die repräsentieren ja irgendwie Kapitalismus und man müsse halt notfalls rechte diktatorische Maßnahmen akzeptieren, so wie Alex Jones und Infowars das jetzt predigt. Hauptsache man besiegt so die Linken. Und du landest so immer in der Falle. Wir müssen alle gemeinsam die Geheimnisse der Vergangenheit aufdecken und die Strategien rekonstruieren, die gegen uns alle benutzt wurden. Also unter Stalin gab es eine Klassengesellschaft. Unter Lenin gab es eine Klassengesellschaft. Im heutigen kommunistischen China gibt es eine Klassengesellschaft, obwohl ja der Sozialismus immer gesagt hat, wir schaffen die Klassen ab, wir machen alle gleich und alle werden irgendwann total gleich sein. Nein, man führte den ewigen Klassenkampf eigentlich. Und auch in dem putinschen russischen Regime heute, wo ja natürlich viel höhere Eliten an die die Strippen ziehen. Auch in Russland ist eine völlige Klassengesellschaft. Und man sagt halt eben den Konservativen weltweit, man bräuchte so eine Klassengesellschaft. Also wie, das sei total natürlich und so. Ja? Ohne dass dabei genau differenziert wird, okay, wie sieht eine gesunde Hierarchie aus? Ja, wie stellen wir sicher, dass das sich Leistung lohnt, dass Leute, die für die Gesellschaft mehr machen oder irgendwas Effizienteres machen oder irgendwas besser machen, wie sorgen wir dafür, dass die auch wirklich dann belohnt werden, dass die dann auch mehr Entscheidungsbefugnis haben und dass die auch materiell eher belohnt werden? Also eine richtige, gesunde, effiziente Hierarchie aufzubauen, ist recht kompliziert. Es ist machbar, aber es ist recht kompliziert. Es ist viel einfacher, irgendwelche Slogans zu schwingen von wegen, das ist einfach konservativ. Wir brauchen da Hierarchien und das muss so ein bisschen sein wie im Mittelalter und so weiter. Und ich habe hier einen Artikel gefunden, dazu später noch mehr, aus glaube ich, Gulfstream News, wo dann so alle möglichen Sachen hier zusammengetragen wurden, dass die Russen heute wirklich in ein quasi mittelalterliches System zurück wollen. Die verwenden teilweise zaristische Begriffe für alles Mögliche, die verwenden römische Begriffe. Sie wollen ein richtiges neues Sklaventum haben und eine römisch designte Gesellschaft haben. Also die totale Pyramide, ja, so die totale Sklavenpyramide, wie man es immer so schön kennt von diesen Illuminati-Grafiken, ja, wo dann die Masse wirklich ganz unten hier an dem Elend lebt. Das ist der Plan für Russland. Ja? Und wir wissen ja, wie schlecht die Demografie da drüben ist. Das heißt, die haben zu wenig Babys, das heißt, sie müssen neue Länder erobern und dann werden sie halt eben einen Haufen neue Sklaven erobern. Wie willkommen zurück im Mittelalter. Und wenn die Deutschen so dumm sind, sich da einfangen zu lassen von den Russen, dann werden sie mal richtig kennenlernen, was Sklaverei ist. Und hier ist so ein Artikel, der in den letzten Tagen hier so gepostet wurde, überall in den alternativen Medien. Also auf Zero Hedge, eine riesengroße Seite geworden, Infowars und so. Da hieß es, Silicon Valley, also diese Tech-Firmen aus dem Westen, bauen ein Social Credit System, ähnlich wie es die Chinesen machen. Also die Chinesen haben jetzt halt mehr und mehr Überwachungstechnik und Handy-Apps und so. Und die Chinesen, eine kommunistische Gesellschaft, die ja eigentlich die Klassenunterschiede auflösen soll, die Chinesen bewerten jetzt konstant jeden einzelnen Bürger, wie er sich verhält, liest er genug Parteipropaganda, macht er dies, macht er jenes. Und du kriegst dann einfach so Punkte zugewiesen und wenn du halt zu wenig Punkte hast, dann fällst du halt in der Hierarchieebene in eine weiter unten gelegene soziale Klasse. Und hier hieß es dann, Silicon Valley Firmen im Westen machen sowas Ähnliches und dann hieß es halt so, dass Versicherungsfirmen halt dann automatisch Informationen über dich kriegen von Social Media, das heißt, wenn die halt dann feststellen, dass du in deiner Freizeit irgendwie doch gefährlichen Sport machst oder komplett ungesund lebst und so weiter, dann kann die Versicherung irgendwie deine Beiträge erhöhen. Und es hieß dann, dass Airbnb oder irgendeine Software, die für Bars verwendet wird, Restaurants, dass diese Software eben auch Daten sammelt über dich. Und wenn du als Störenfried bekannt bist, dann sperren die dich einfach. Du kannst nirgendwo mehr Airbnb mieten, du kannst in diese Bars nicht mehr reingehen, irgendwo auf der Welt diese Software verwenden. Und wurde hier gewarnt, oh mein Gott, das ist so ähnlich wie in China. Und da muss man aber sauber trennen. Ja? Das heißt, in einem möglichst freiheitlichen System basiert viel auf Vertrauen und den Ruf, den man hat. Und viel basiert eben auf den Tatsachen. Das ist ja eben das Schöne an Freiheit und Freiwilligkeit. Ich kann mir raussuchen, wen ich in meine Bar lasse. Ich kann mir raussuchen, wen ich in meinem Airbnb-Zimmer schlafen lasse. Ich kann mir das alles raussuchen, ich gucke mir die Leute an und wenn da zu viele Warnzeichen da sind, dann sage ich, nein, sorry, dich will ich nicht haben. Ja, ohne staatlichen Druck, ohne stalinistische Techniken, ohne diesen ganzen Blödsinn, basierend auf Freiwilligkeit. Wenn jemand sich haarsträubend verhält, ja, ganz egal wie derjenige aussieht oder was derjenige in seiner Privatsphäre betet, wenn sich jemand aufführt wie Hölle, dann hat das Konsequenzen. Ja, ohne übermächtigen Staat, ohne diesen ganzen Flimflam. Und umgekehrt, wenn jemand sich halt eben dann herausragt, wenn jemand zuverlässig ist, wenn jemand über einen langen Zeitraum hinweg anständig ist und so weiter, dann kann man in einem freiheitlichen System, und das hat jetzt nichts mit irgendwie ultralibertären Gedanken zu tun, das ist Common Sense, wenn jemand sich halt als zuverlässig erweist, dann, und man hat die Daten vor sich liegen, dann ist es eben umso einfacher, um halt Partner zu finden, Freunde, Kunden, Geschäftspartner, was auch immer. Also soweit ist das in Ordnung, aber wenn wir halt eben dann so eine Situation haben wie im Westen, dass halt einfach dann die, dass halt dann dieses eine Empire existiert und sich dann versteckt hinter Konzernen und staatlichen Einrichtungen und so weiter. Das heißt, ein und dieselbe Machtelite verwendet halt staatliche Vehikel zur Machtausübung und private Vehikel zur Machtausübung, weil da oben gibt es keinen richtigen Unterschied mehr zwischen staatlich und privat. In einer solchen Situation ist das natürlich dann gefährlich, wenn halt eben dann die ganzen Konzerne dann, die alles dominieren, wenn die Konzerne halt dann anfangen, diese Daten zu sammeln und dann festzulegen, wer ist unerwünscht und wer ist erwünscht. Also wir wissen ja, wohin die Reise geht hier im Westen mit dem Sozialismus, dass also dann quasi die, dass, wenn man keinen Bock hat auf diese Massenmigration, ja, oder wenn man keinen Bock hat auf Sozialismus, wenn man keinen Bock hat auf all dieses Zeug, dann wird man eben als unerwünscht eingestuft und man wird ausgeschlossen von der ganzen Software und von Bars und Fluglinien und weiß ja keiner was. Also muss man immer sauber trennen. Was ist hier gemeint? Ja? Was sind hier die Vorzüge von deiner Idee? Was sind die Nachteile? Wie hängt das mit der Umsetzung ab? Vor allem, wenn irgendwelche Psychos sowas umsetzen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, in der SPD und bei den Grünen und bei der Partei Die Linke, da kann es durchaus einige Russenagenten geben in Schlüsselstellen. Das ist jetzt nicht nur das sind jetzt nicht nur westliche Sozialisten, die unter Kontrolle stehen von westlichen Machteliten, sondern da gibt es auch einige Russenagenten anscheinend Also da gibt es auch wahrscheinlich einige Russenagenten bei der SPD und den Grünen und den Linken. Ja, wir wissen ja, wie stark das gefördert wurde in den letzten Jahrzehnten. Und wir haben dann auf recenter.com halt eben hier was veröffentlicht über diese möglichen vorgezogenen Neuwahlen 2020. Ja? Also dieses Magazin, Foreign Policy Magazine, Publikation vom Council on Foreign Relations, die haben das schon vor ein paar Jahren gesagt, das will die Elite. Die wollen hier Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot für Deutschland, um die EU am Leben zu halten. Also der Westen wird sozialistischer und der Ostblock, gerade die Russen, Russland macht einen auf mittelalterlich oder römisch, stalinistisch, zaristisch, nationalbolschewistisch. Ja, und wir haben diesen Ost-West-Gegensatz. Und dann geht es hier noch um die Energie, also dass man hier halt Deutschlands Energie sabotiert. Und dann hatten wir jetzt, das hier, das ist mir heute aufgefallen. Das war so ein Beitrag auf Kompakt Online. Da hat man dann hier bei der Kompakt, die ja schon häufiger als nationalbolschewistisch bezeichnet wurde. Das heißt, das ist wichtig zu verstehen, was mit solchen Begriffen gemeint ist. Ja? Also, Chefredakteur Elsässer war ja mal ultra, ultra links. Und jetzt macht er sowas, so ein bisschen was auf eine Mischung aus Neurechts, aber auch Querfront. Das heißt, er befürwortet halt Linke wie Sarah Wagenknecht, mit der er auch schon ein Buch veröffentlicht hatte, solange diese Linken halt eben dann für geschlossene Grenzen sind und pro Moskau sind und halt irgendwie halt so auf dieser Linie sind. Ja? Also Elsässer, Kompaktmagazin wurden schon häufiger als nationalbolschewistisch bezeichnet. Also man könnte es auch umschreiben mit russischer Imperialismus. Jetzt nicht diese klassische sowjetische Sozialismus, den man dann weltweit irgendwie rumtragen will, sondern eben dann, ja, einfach russischer Imperialismus. Und dann zitierte man hier dann Höcke von der AfD. Und das hat es wirklich in sich. Ja, also die AfD mag im Osten auf über 20% kommen, aber um wirklich große Sprünge zu machen, werden Pläne gesponnen, im großen Stil traditionelle linke Wähler für sich zu gewinnen oder eine Art Querfront mit den Linken zu versuchen und im Extremfall den Osten von der Bundesrepublik abzuspalten und eine neue DDR zu konvertieren. Und dabei werden alle klassischen kapitalen Denkfehler gemacht und immer steht Moskau dabei grinsend im Hintergrund. Ja, also das war auch so eine konkrete Drohung dann von Höcke auf so einer Kompaktveranstaltung. Also eine Drohung in Richtung der Linken. Ja, Höcke sagt dann, entweder es gibt so eine Art Querfront, ja, aber wir wollen halt für diese Querfront nur bestimmte Linke, die halt mit uns zusammenarbeiten wollen, ja, gegen halt den globalistischen Kapitalismus. Entweder wir finden genug Linke für so eine Querfront, drohte Höcke, oder alternativ wird die AfD, also im Osten anscheinend, oder halt die Flügel-AfD, würde dann so krass um die Wähler buhlen, also um die klassisch linken Wähler buhlen, dass man diese ganzen Wähler hier abschöpft. Ja, und die Linken verlieren dann diese Wähler an die AfD. Aber rein logischerweise wäre es ja dazu notwendig, dass halt die AfD oder Höckes AfD, dass die halt dann ja eine Art von rechten Sozialismus etablieren will, um die Leute zu ködern. Ja, und postuliert dann halt so eine Art rechte Planwirtschaft oder halt einfach so ein System. Mal wird das organische Volkswirtschaft genannt, dann wird es mal, glaube ich, solidarischer Patriotismus genannt, wie auch immer das bezeichnet wird. Es handelt sich letztendlich immer um dieselbe Sache oder die gleiche Sache. Also ich zitiere Höcke. Das Bündnis der alten authentischen Linken mit der neuen globalistischen Linken beruht auf einem absurden, sinnlosen Versuch, einerseits den Sozialstaat zu preisen und zugleich seine Grundlagen und Voraussetzungen zu zerstören. Einerseits die Solidarität hochzuhalten und zugleich gewachsene, solidaritätsstiftende Gemeinschaften zu zerstören. Einerseits sich als antikapitalistisch zu inszenieren und zugleich die Agenda des globalen Großkapitals zu vertreten. Einigen der klügeren linken Politiker, Sarah Wagenknecht oder Oskar Lafontaine zum Beispiel, erkennen diesen unüberbrückbaren Interessengegensatz. Entsprechend massiv sind die Anfeindungen, die ihnen aus ihrer eigenen Partei entgegenschlagen. Bis jetzt haben sie aus dieser misslichen Lage freilich nicht die Konsequenz gezogen, vor der ein Lenin nicht zurückgeschreckt wäre, nämlich ihre Partei aufzuspalten und sich von den zutiefst destruktiven und volksfeindlichen Globalisierungslinken, die vor allem aus den alten Bundesländern stammen, zu trennen. Also hier wird alles Mögliche durcheinander geworfen, meine Damen und Herren. Ein kapitaler Fehler nach dem anderen gemacht. Also man kann diese Trennung so nicht machen, wie Höcke das hier versucht. Also es gibt nicht auf der einen Seite die guten, alten, authentischen Linken, und auf der anderen Seite dann die bösen globalistischen Linken des globalen Großkapitals. Der Sozialismus als Bewegung und Ideologie wurde nämlich ursprünglich aufgebaut vom britischen Empire und den USA. Dann inszenierten die russischen Zaren und ihre Geheimdienste zusammen mit ihren Verwandten aus dem britischen Empire und den Helfern von der Wall Street die sogenannte kommunistische Oktoberrevolution. Ja, das habe ich in meinem Buch dann geschildert, Tiefsten Geheimnisse der Supermächte, Band 1, Revolution. Die DNA-Untersuchung der angeblichen Knochen des letzten Zaren ist manipulativer Unfug. Die ganzen Romanow-Großfürsten gingen einfach verließen dann erstmal Russland. Ein paar Großfürsten, die angeblich ermordet wurden, von denen fand man keine glaubwürdigen Leichen. Die Zaren verließen aus strategischen Gründen das Rampenlicht, fegten mit Hilfe ihrer britischen adligen Verwandten und amerikanischen Helfer die gewöhnlichen Adligen Russlands hinweg. Und dann kam nach ein paar Jahren unter Stalin die nächste Revolution in Russland, nämlich der Nationalbolschewismus und die Wiederherstellung der alten zaristischen Ausbeutungsverhältnisse. Die USA lieferten alle benötigte Technologie für die Sowjetunion und für den Scheinerfolg des Sozialismus. Und Höcke gibt sich hier besonders widersprüchlich, da er den Bolschewisten Lenin als konsequenten Bekämpfer der schlechten bzw. bösen Linken preist. obwohl die gewöhnliche Verschwörungsliteratur, deren Widerhall man im Hörgeflügel der AfD so oft hört, Lenin als Teil der jüdischen Illuminaten-Weltverschwörung betrachtet, die dann mit Wall Street Geld funktionierte. Und irgendwie reimte man sich dann halt noch zusammen. In der klassischen Verschwörungsliteratur zusammen, dass Stalin die jüdischen Kreise in der kommunistischen Partei der Sowjetunion ausgerottet hätte. Also die jüdischen Illuminaten irgendwie ausgerottet hätte in der Partei der Sowjetunion. Und Stalin konnte dann den nationalen Bolschewismus etablieren. Ein System, das sich jetzt auch nicht allzu groß unterschied vom nationalen Sozialismus des Dritten Reichs, also halt ohne dominanten Rassismus. Und Höcke traut sich sicherlich nicht oder noch nicht, Stalin als positives Beispiel zu nennen für einen Bekämpfer des jüdisch-globalistischen Sozialismus, aber gerade Sarah Wagenknecht, die er ja lobt und die mit Kompaktchef Jürgen Elsässer in den 90er Jahren ein gemeinsames Buch veröffentlicht hatte, schrieb einst einen Essay, der Stalin verteidigte. Wenn Stalin, dessen politische Säuberungsaktionen und die Etablierung, also wenn Stalin selbst und wenn Stalins politische Säuberungsaktionen und wenn die Etablierung des Nationalbolschewismus wirklich eine gewaltige Niederlage gewesen wäre, für den westlichen Block, also für die vermeintliche jüdisch-sozialistische Weltverschwörung, warum nutzen die USA und Britannien dann nicht die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, um die stark geschwächte Sowjetunion anzugreifen? Spätestens als die Sowjets ihr Atomwaffenprogramm begannen, hätte doch die sogenannte jüdische Illuminaten-Wall-Street-Fraktion angreifen müssen. Stattdessen belieferten die USA fleißig weitere Sowjets mit wichtigster Technologie. Und die Amerikaner verloren absichtlich den Kampf in China und die chinesischen Kommunisten gewannen. Und dann förderten die Amerikaner noch die Chinesen bis hin zum Weltmachtstatus. Hat sich Höcke jemals gefragt, wie dies sein konnte? Hat sich Elsässer das jemals wirklich gefragt? Und hier, die Amerikaner hätten da angreifen können. Man nannte das, also diese Option, Operation Dropshot. Damit hätte man 1949 bereits die Sowjetunion gebrochen. Es war der Codename eines Kontingenzplans, eines Krieges gegen die Sowjetunion und gegen die sowjetischen Verbündeten. Und man hatte da noch nicht sonderlich viele Atomwaffen. Die Russen, also die Amerikaner hatten noch nicht sonderlich viele, die Russen erst recht nicht. Also 1949 hatten die Russen, glaube ich, noch keine funktionelle Atomwaffe. Auf jeden Fall war das halt die Frühzeit. Und diese Operation Dropshot enthielt Missionsprofile, nach denen 300 Atombomben und 29.000 herkömmliche Bomben auf 200 Ziele in 100 sowjetischen Städten abgeworfen würden. Um 85% der industriellen Kapazität der Sowjetunion in einem einzigen Schlag zu vernichten. Zwischen 75 und 100 dieser 300 Kernwaffen würden benutzt, um sowjetische Kampfflugzeuge bereits am Boden zu zerstören. Zack, boom, bang, wham, bam, thank you, ma'am, end of story! Die Amerikaner, die Briten hätten für immer gewonnen gehabt. Ja, die hätten nur vorher irgendeine False Flag inszenieren müssen, wie sie es halt immer machen und so, die Amerikaner. Und dann hätte man halt den Vorwand gehabt und hätte dann diesen Plan umgesetzt. Operation Dropshot. Bam! Sowjetunion gebrochen, dann erobert. Und das wäre es dann gewesen. Und dann hätte man sich im nächsten Schwung noch quasi China geschnappt und wir hätten ein Weltreich gehabt, der Angloamerikaner. Warum haben die das nicht gemacht? Hat da jemand von diesen Clowns irgendeine zufriedenstellende Antwort drauf? Nein. Nein. Sondern wird halt irgendwie geschwafelt, ja, also oder rumspekuliert, ja, Stalin hätte zumindest diese Stalin hätte irgendwie diese jüdischen Bolschewisten, diese jüdischen Illuminaten rausgeschmissen aus der Sowjetunion und Putin sei quasi dann genauso und deswegen sei Putin die große Hoffnung gegen die jüdischen Illuminaten heute. Man müsse sich dann den Russen andienen, um diese jüdischen Illuminaten zu brechen. Was ein Unfug, was ein haarsträubender Unfug. Also, und manche Vertreter der sogenannten neuen Rechten oder auch Altrechten, wie auch immer, manche Rechten heute im Westen wünschen sich der Hitler-Stalin-Pakt, der hatte jetzt erst irgendwie sein Jubiläum in Anführungszeichen, also sein im negativen Sinne, wünschen sich der Hitler-Stalin-Pakt hätte Bestand gehabt und wünschen sich eine Art Neuauflage eines Paktes zwischen dem Putin-Regime und einem neuen deutschen Staat auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Aber die Sowjetunion war ja von Anfang an von den USA mit allem beliefert worden, was eine Diktatur brauchte. Als Adolf Hitler blind, also ohne geheimdienstliches Lagebild, über Stalins Kapazitäten 3 Millionen deutsche Truppen nach Osten schickte, verfügten die Sowjets über 30.000 bis 35.000 gepanzerte Fahrzeuge, die zu 95% aus amerikanischer Technologie und zum Großteil auch aus amerikanischen Panzerplatten bestanden. Ein Weltempire. Und das schon seit einer ganzen Weile. Es geht zurück, ein paar Zaren zurück. Da gab es schon ein weltumspannendes Empire, vor allem halt mit dem Welfenadler an der Spitze. Amerika, Britannien, Russland. Die amerikanische Revolution war genauso fake wie die Oktoberrevolution. Also. Stalins bis 2014 wurde das Putin-Regime massenhaft beliefert mit westlicher Technologie und, Zitat, globalistischem Großkapital. Also da brauchte irgendwie der große Russenkonzern irgendwie neue Kohle, dann gingen die sofort zu den Rothschilds und sagten, vermittelt uns neue Kredite aus dem Westen. Oder man ging zu irgendeiner anderen großen Westbank. Ja, oder man lobbyte dann irgendwie im Westen, lasst uns auf eure Märkte, lasst uns unser Öl verkaufen, unser Gas, wir brauchen Kohle. Und in den 90ern, irgendeine Tochterfirma von IBM verkaufte dann Supercomputer an die Russen. In den 1990er Jahren Supercomputer zur Simulation von Atomwaffentests. Und seit 2014 inszenieren die Supermächte wieder einen globalen Gruselkonflikt. Also Träumereien, ja, wo man sich dann auf die Seite der Russen stellt, um damit den Amerikanern zu entfliehen, solche Träumereien gehören auf den Müll. Ja, also die Kompakt wurde schon mehrfach als nationalbolschewistisch bezeichnet und liebäugelt nicht nur mit einer Aufspaltung Deutschlands, sondern auch mit einer Links-Rechts-Querfront, die natürlich dann Moskau-freundlich sein soll. Und da gibt es dann so aktuelle Artikel bei der Kompakt von wegen, wir stellen uns mal die Zukunft vor und in dieser Zukunft, da ist irgendwie Sachsen eine eigene Republik oder der Osten Deutschlands ist ein eigener Staat und denen geht's gut und so weiter und so fort. Ja? Und Russland heute wird sichtbar beherrscht von einer Art Politbüro aus Männern, die die größten Konzerne bürokratisch und ineffizient verwalten und im Luxus baden, aber darüber sollen die Kompaktleser möglichst nicht nachdenken. Schauen Sie sich an, wie die Löhne sind für die gewöhnlichen Arbeiter in Russland. Schauen Sie sich an, wie die Renten sind und Sozialleistungen sind in Russland. Ja, und wie der Einkommensunterschied ist zwischen den Eliten in Russland und dem gewöhnlichen Volk. Gucken Sie da mal drauf. Glauben Sie, mit solchen Vorbildern könnte man, wenn man damit ehrlich ist, könnte man wirklich die Arbeiter hier hinterm Ofen hervorlocken? Hey, willst du russische Verhältnisse? Ja? Dann wähl so und so, dann renn in die Richtung, dann mach das, was wir dir sagen. Und klar wird dann alles Blaue vom Himmel runter versprochen. Oh, mit den Chinesen im Ostblock, dann wird da quasi das Geld fließen und obwohl die selber kollabieren, ja, wo das oben an der Spitze eh alles abgekartet ist von den Supermächten. Oh, und mit den Chinesen und dann irgendwie all diese Träumereien und in Russland wird dann offen schon propagiert, dass man halt ein römisches oder offen zaristisches System wieder haben möchte mit strikt unterteilten Gesellschaftsklassen, einer richtigen Sklavenschicht, dass du dann wirklich Sklaven besitzen darfst, die dann für dich arbeiten im Haushalt und was ich in der Firma oder so, in dem Betrieb oder auf den Feldern. Ja, so werden dann die Leute gelockt. Oh, du wirst einer von den Sklavenbesitzern sein, ja, dir wird's dann besser gehen, haha. Und also ob jetzt Höcke hier redet von einem solidarischen Patriotismus oder von einer organischen Volkswirtschaft oder wie auch immer man es nennen möchte. Höcke war ein Gymnasiallehrer. Was versteht Höcke von Marktwirtschaft oder was versteht Höcke davon, effizient zu haushalten in einem ganz, ganz großen Stil in verschiedensten Branchen? Also das Letzte, was wir brauchen, ist eine rechtsideologisch angepinselte Planwirtschaft von Beamtenbonzen, die genauso wenig funktionieren kann wie eine links angepinselte Planwirtschaft. Also ich kann nur mutmaßen, da welche Bücher jetzt in Höckes Regal stehen. Ja, aber man muss verstehen, dass vor allem, jeder muss verstehen, dass vor allem die nationalsozialistische Wirtschaft im Dritten Reich ein gigantischer Flop war, der nie und nimmer größere Sprünge ermöglichen konnte. Und diese typische rechtsrevisionistische Literatur ist da völlig irreführend, ja, das geht auf die Geheimdienste zurück. Damit will man eben die Patrioten oder halt eben dann nationalistisch gesinnte Leute an der Nase rumführen. Man erzählt ihnen dieses Märchen, dass halt eben da das Geld so sprudelte und Nazi-Deutschland sei wirtschaftlich so effizient gewesen. Also man hatte da immer mehr Verwalterbürokraten, aber die Produktion in Nazi-Deutschland war nie angemessen, war durchsetzt mit ausländischen Spionen. Keine narzisstische, ideologische Sektenschaumschlägerei konnte daran irgendwas ändern. Die amerikanische Wirtschaft, die von den Nazi-Ideologen so gnadenlos unterschätzt worden war, also man bezeichnet die als verjudet und dann und Afroamerikaner seien da ja auch mit dabei in Amerika und die Amerikaner seien so individualistisch und freiheitlich, die Amerikaner seien keine ernstzunehmende Nation. Und was stellte sich dann hinterher raus? Die USA produzierten mehr Kriegsgerät als alle anderen Kriegsteilnehmer zusammengenommen. Und eine neue DDR mit rechter oder querfrontlerischer Planwirtschaft, eingebunden in den Ostblock, aus russischer Versagerwirtschaft und chinesischer Ausbeuterei, wäre für diese neuen DDR-Bewohner ein episches Desaster. Selbst eine theoretische Koalition im Osten, also in Ostdeutschland, aus AfD oder Höcke-Block und einer linken bzw. nationalbolschewistischen Partei könnte sich nicht legal von der BRD abspalten, ohne dass die gesamte BRD zustimmt und ohne, man kann es nicht einfach abspalten, ohne sich anzulegen mit der gesamten Europäischen Union. Also bliebe für die Realisierung einer neuen DDR eigentlich nur als Mittel zum Ziel, bliebe nur russische Hilfe übrig in verschiedenen Formen. Und dann macht man das die nächste Box der Pandora auf. Der alte Elsässer, ja, das ist seine ganze Karriere lang, irgendwie suchte er die große Revolution und Moskau, Moskau, Moskau. Und jetzt träumt er dann, dass er in seinem Rentenalter endlich mal zum Zug kommt. Man kann sich vorstellen, wie deutsch-konservativ und fair diese neue DDR sein würde. Und hier noch die Drohung von Höcke. Zitat, wenn die Linke aber ihre gegenwärtige erbärmliche Rolle als sozialistischer Wurmfortsatz des globalen Finanzkapitals weiterhin spielen möchte, dann soll sie das ruhig tun. Dann werden wir das tun, was wir bereits erfolgreich begonnen haben. Dann werden wir uns verstärkt der kleinen Leute annehmen und die sozialen Errungenschaften von 150 Jahren Arbeiterbewegung gegen die zerstörerischen Kräfte des Raubtierkapitalismus verteidigen. Dazu muss man selbst kein Linker sein, sondern als Patriot nur ein Verantwortungsbewusstsein für das ganze Volk und ein Gefühl für das soziale Gefüge im Land haben. Also um Wohlstand zu erzeugen und Gerechtigkeit zu haben und souverän zu sein. Das sind die schwersten Dinge, die man sich vorstellen kann. Ja. Und Freiheit ist sowieso das Allerschwerste. Ja. Militärische Sachen kommen damit rein, geopolitische Sachen gehen damit rein, geheimdienstliche Themen gehen damit rein. Freiheit ist das Schwerste. Souveränität ist auch sehr schwer. Und Wirtschaftlichkeit, dass man überhaupt hier irgendwas erwirtschaftet, dass man nicht konstant hier pleite ist und die Leute irgendwie hier unterdrücken muss. Das ist auch schon verdammt schwer. Und es reicht halt nicht, irgendwie nur ein Verantwortungsbewusstsein zu spüren für das Volk, oder es reicht nicht, ein Gefühl für das soziale Gefüge im Land zu haben. Also diese ganze patriotische Gefühlswelt, ja, ist wirklich bloß ein Bruchteil von einem Bruchteil von dem, was notwendig ist, um diese ganzen Ziele zu erreichen. Und wie üblich vermeidet es Höcke die geheimdienstliche Dimension seine Gedankenspiele und Andeutungen aufzuarbeiten. Also alte Stasi-Netzwerke unter Kontrolle Moskaus heute. Und auch diverse klassische russische Geheimdienste versuchen ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Ost-AfD zu unterwandern. Auch die ganze AfD zu unterwandern, auf die gewünschte Linie zu bürsten. Und revolutionäre Gedankenspiele in irgendeinem Hinterzimmer können schnell zur Falle werden und die Russen sind es gewohnt, nützliche Idioten nach einer Revolution zu säubern. Eine reflektierte Analyse der Gefahren ist bei Höcke und Elsasses Gedankenspielen Andeutungen nicht zu erkennen. Und hier ist dann eine... Hier habe ich so einen Auszug kopiert aus einem Interview mit Alexander Dugin. Alexander Dugin, also man bezeichnet ihn, also er ist, wie gesagt, er ist knallharter Okkultist, auch wenn er jetzt halt mehr und mehr halt an das Publikum verkauft wird als Christ und Orthodoxer und so. Nein, Alexander Dugin ist ein Hardcore-Okkultist. Und man bezeichnet ihn oftmals als Neurechts. Aber er lässt sich halt eben dann ungerne festnageln, ja, sondern er spaltet immer vieles und ist dann sehr, sehr widersprüchlich. Oder wie halt man im Sozialismus sagen würde, sehr dialektisch. Ja, will sich dann nie festnageln lassen, aber wenn man halt durch sein pseudo-intellektuelles Geschwalle halt eben durchguckt zwischen den Zeilen, merkt man dann, es geht einfach nur um russische Macht. Es geht einfach um ganz normales, ganz gewöhnliches Empire. Und dieses Empire, wie wir dann auch sehen, hat viele Eigenschaften von dem römischen Ausbeutungssystem und beziehungsweise dem Mittelalter, also den etwas weiterentwickelten Versionen einer römischen Diktatur. Sonst ist da nichts wirklich zu finden bei ihm. Ja, und Alexander Dugin wird auch immer sehr stark als Nationalbolschewist bezeichnet. Ja, er sagt ja von sich, oh, er ist weder faschistisch noch kommunistisch noch kapitalistisch und so und jada, jada, jada. Aber er wurde halt immer wieder auch treffend, zum gewissen Teil treffend, das ist ja kompliziert, als Nationalbolschewist bezeichnet. Das heißt, der Stalinismus ist für ihn anscheinend zumindest ein Mittel zum Zweck, also eine Vorstufe von dem, was er eigentlich will. Alexander Dugin wird ja auch sehr viel gelesen bei der sogenannten Neuen Rechten, die halt dann auf diesen nationalbolschewistischen Trip kommt. Also Planwirtschaft, ja, Diktatur und so weiter und so fort. Und dieser Interviewer, das war hier Paul Robinson, fragt dann Alexander Dugin hier folgendes: Ich schreibe ein Buch über Konservatismus in Russland und wollte mit dir sprechen, weil du bist ja ein russischer Konservativer und man redet halt hier im Westen davon, dass es jetzt in Russland einen konservativen Wandel gegeben hätte, also einen Wandel hin zum Konservativen. Denkst du, das ist der Fall? Und Alexander Dugin sagt hier, Moment. Alexander Dugin sagt das, also Alexander Dugin verrät hier das, was ich Ihnen hier in einem wesentlich größeren Kontext mit wesentlich mehr Geheimnissen verrate. Er verrät auch das, was die Stalin-Experten natürlich längst wissen, wie hier zum Beispiel Robert C. Tucker mit diesem Buch hier, das jeder gelesen haben muss, Stalin in Power, The Revolution from Above. Hier, also dieses Buch muss man mal gelesen haben. Da wird halt überall auch das verraten, was hier Alexander Dugin verrät, aber was diesem Paul Robinson anscheinend nicht bekannt war. Nämlich dieses ganze sozialistische Getue in der Sowjetunion war alles bloß Bullshit. Ja? Also dieser linksideologische Kurs in der Sowjetunion war Bullshit. Russland blieb eigentlich immer im Kern konservativ, zaristisch, altmodisch, mittelalterlich. Und das verrät hier Dugin. Und deswegen beantwortet er die Frage halt anders, als es dieser Robinson erwartet hätte. Oder vielleicht war das ja auch bloß eine Art von Steilvorlage, ja, diese Frage hier von Robinson. Vielleicht wusste er genau, was Dugin antworten wird. Also vielleicht spielt man sich einfach Ping-Pong-mäßig die Bälle zu. Ja, das kann auch sein. Dugin sagt hier, lass mich erklären, wie das wirklich gelaufen ist. In Russland. Ja, also Dugin meint, ich habe hier sogar ein Buch geschrieben, das heißt Archeomodern. Also dieser Gegensatz. Alt, neu. Und dann in dem Buch geht es halt eben dann um die zaristische Zeit Russlands, die sowjetische Zeit Russlands. Und ob jetzt unter den Zaren oder unter den Kommunisten, es gab immer einen unglaublich konservativen Kern in Russland. Der war immer da und der ging nie weg. Und deswegen ist er jetzt immer noch da. Und man kann jetzt nicht einfach davon reden, dass jetzt halt Russland von links nach rechts ist. Sondern Russland war immer rechts. Um jetzt diesen unzureichenden, ungenügenden Begriff zu verwenden. Aber also er sagt hier dann, also Dugin sagt hier, manches, was halt modern schien, wie zum Beispiel der Bolschewismus, das war, vieles im Bolschewismus war einfach ein bisschen anders formuliert. Man nannte Dinge anders und man hat das ein bisschen anders hier angemalt. Aber wenn man genauer hinschaut, meinte Dugin, dann waren diese grundsätzlichen Sachen nicht wirklich, also waren diese Eigenheiten vom Bolschewismus, das war nicht wirklich modern. Und man hat halt mit diesem modernen linken Pseudo-Gelaber, damit hatte man halt dann das geschafft, nämlich diese Zaren zu beseitigen. Oder beziehungsweise das alte System wurde beseitigt. Das ist ein großer Unterschied. Ja, die Zaren sind nicht krepiert. Also der letzte Zar ist nicht umgebracht worden. Und die anderen wichtigen Romanows, die gingen einfach aus dem Rampenlicht raus, aber man herrschte nach wie vor weiter. Das Ziel war es von der Oktoberrevolution, das eigentliche Ziel war es, das Land neu zu ordnen, eine neue Form von, etwas neuere Form von Diktatur zu etablieren, dass die Zarenherrschaft weitergeht, im Geheimen. Und das eigentliche Ziel war es, den gewöhnlichen Adel in Russland zu beseitigen. Ja, also der gewöhnliche russische Adel, der eben nicht aus diesen Familien stammte wie Hessen-Darmstadt, der oder Romanow-Holstein-Gottorf. Also man hat das alte System verändert mit die Hilfe von diesem kommunistischen Gelaber. Aber wenn man genau hinschaut, meinte Dugin, wenn man genau hinschaut, was in der sowjetischen Gesellschaft passiert war, dann wird es sehr klar, dass die sowjetische Zeit, noch archaischer war als die Zarenzeit. Ah, Dugin verrät hier ein paar interessante Sachen. Aber natürlich verrät er ihnen nicht all die wichtigen Sachen, die sie wissen müssen. Und die Nationalbolschewisten, erzählt er hier, die sprachen auch vom sowjetischen Russ. Also sie verwenden auch schon wieder so ein bisschen altmodische Begriffe. Formell war Stalin kein Zar, aber inoffiziell war er einer, sagt Dugin. Und hier hat er noch so ein Buch, mein Dugin, The Sociology of Russian Society. Und da schreibt er das halt einfach dann nochmal genauer. Lenin galt als Gott der Sowjetzeit und Stalin galt als eine Art Zar. Und als man dann hier, also und die Sowjetunion ging dann zugrunde, als man aufhörte, Lenin und Stalin als heilige Figuren zu präsentieren, als man aufhörte, sie als Monarchen, geheiligte Monarchen zu betrachten, als sie aufhörten, Symbole zu sein. Es gab auch andere Gründe, mein Dugin, hier für den Fall der Sowjetunion, aber so ist es halt eben dann gelaufen. Dugin empfiehlt dann noch den Autor Mikhail Agursky, der war jüdisch, ein Russe, ging dann nach Israel und der Typ hätte das intelligenteste Buch geschrieben mit dem Titel Nationalbolschewismus. Also es heißt einfach nur Nationalbolschewismus. Und in dem Buch geht es um die sowjetische Zeit. Und er erklärt halt eben dann diese ganzen paradoxen Zusammenhänge und Begriffe und so weiter und so fort. Er schrieb auch ein Buch in Englisch, meinte er noch, seine Dissertation mit dem Titel Das dritte Rom. Und wenn Sie dann wirklich auch wissen wollen, was da alles dahinter steckt, dann lesen Sie mein Buch hier. Die tiefsten Geheimnisse der Supermächte, Band 2, Religion. Und Dugin lobt dann hier noch den Westen, also den alten Westen. entschuldigen Sie, also Dugin lobt hier noch den alten Westen, die gute alte Zeit. Und was ist er gemeint mit der sogenannten guten alten Zeit im Westen? Also eigentlich dann letztendlich nichts anderes als quasi römische Systeme. Also dann so die mittelalterlichen, spätmittelalterlichen Systeme, die frühen modernen Systeme, also mit halt Adel und Ständegesellschaft und so weiter und so fort. Das war noch die gute alte Zeit im Westen. Und das findet Dugin total toll. Und ich meine, die Zaren in Russland, die ja ewig weit zurückgehen, orientierten sich an Rom, an der römischen Diktatur, die ich auch hier genau erkläre in meinem Buch. Die Zaren beriefen sich auf die römische Tradition. Und auch die westlichen Adligen, auch die westlichen Staaten, die westlichen Reiche, die westlichen Adligen bezogen sich auch auf ein römisches diktatorisches Erbe. Und, meine Damen und Herren, ob sie jetzt hüben oder drüben in einer römischen ähnlichen Diktatur landen, ja, ob das jetzt irgendwie Illuminatenland heißt oder irgendwie anders oder Neurussland oder egal wie es heißt, es ist immer die gleiche Art von altmodischer Diktatur. Und ich meine, nicht einmal sehe ich hier also in dem Interview, ich müsste mal mehr Bücher lesen hier von diesen genannten Autoren, also da wird nie so richtig darauf eingegangen, auf die familiären Verhältnisse von den Zaren, von den Romanows beziehungsweise Hessen fucking Darmstadt, ja, gleiche Familie auf dem britischen Thron. Und Dugin, auch in dem Interview und in den ganzen Büchern, Dugin verflucht dir das moderne System. Also anscheinend weiß Dugin nicht, oder vielleicht gibt es bloß nicht zu, also er weiß anscheinend nicht, dass die Adligen im Westen weiterherrschen. Ja, das ist nicht der Fall, und ich erkläre das hier in Tiefsten Geheimnisse der Supermächte Band 1 und in meinem Buch Adel, Geheimdienste, Militär. Der Adel hat seine Macht nicht verloren. Nein, der Adel gründete die modernen Parteien heimlich. Der Adel schuf heimlich die modernen, unzähligen Konzerne und ließ diese Herrschaft so komplex wie möglich aussehen. Und dann brachte man halt irgendwann dann so diesen Sozialismus oder immer alles wurde immer mehr links auf links gedreht für die Masse der Bevölkerung. Und Dugin lässt das so aussehen, als hätte halt, ja, als sei die gute alte Zeit im Westen vorbei. Die Adligen hätten ihre Macht verloren, die alten Verhältnisse seien gestürzt worden und jetzt hätte man halt eben dann diese furchtbaren angloamerikanischen Machthaber im Westen und alles geht da vor die Hunde und stattdessen müsse man sich an dem orientieren, was die Russen treiben. So stellt er es dar. Ja, man müsste sich da an den Russen orientieren, die Russen orientieren sich da an dem Nationalbolschewismus, an Stalin, an den Zaren und man müsste das, was die Russen jetzt machen, kopieren und dann würde alles gut werden. Und also der Westen, sagt Dugin, der Westen sei sein spirituelles, intellektuelles Mutterland. Er meint nicht, natürlich nicht dieses blöde, moderne Zeugs, sondern halt das alte Zeug aus dem Westen, mag er. Ja, also er sagt hier, er betont hier, wie gebildet er ist. Er sagt, ich bin jetzt nicht irgend so ein fieser russischer Bauer, der den Westen hasst, aber gar nicht wirklich kennt, sondern Dugin meint hier, ich kenne die europäischen Sprachen, ich kenne den Westen, da, 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 da. Er liebt den Westen, aber er hasst den derzeitigen Zustand des Westens. Aha. Irgendetwas sei im Westen schiefgegangen. Irgendwas sei falsch gelaufen. Und, so Dugin, ich versuche herauszufinden, was das ist. Wie bitte? Wenn man sich dahinter klemmt, kann man genau rausfinden, was los ist. Aber wenn man da genauer hinguckt, dann merkt man eben dann auch, was wirklich zu halten ist von der amerikanischen Revolution und der russischen Revolution und der chinesischen Revolution. Wenn man da wirklich nachguckt, dann gibt es keinen Grund mehr, wenn man das wirklich versteht, dann gibt es keinen Grund mehr, Russland zu dienen oder sich Russland anzudienen. Dann gibt es keinen vernünftigen Grund mehr, diese ideologischen Spielchen zu spielen. Und dann gibt es keinen Grund mehr, dann gibt es für die Menschen hier, die echten Menschen hier draußen, gibt es keinen Grund mehr, irgendwelche Diktaturen zu akzeptieren. In der Hoffnung, die andere Diktatur da drüben irgendwo zu schlagen. Oder um irgendwelche innerstaatlichen Feinde zu klein zu kriegen. Und dann spricht er von diesem schwammigen Begriff Liberalismus sei ein angelsächsisches, amerikanisches Phänomen. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich meine, vor allem angelsächsisch-amerikanisch. Ich meine, alles, was die angelsächsischen Herrscher, alles, was die da wirklich benutzen, geht genauso auf Rom zurück, wie das, auf was sich hier Dugin bezieht. Okay? Und es gab auch sozialistische Konzepte, schon im alten Mesopotamien, lange vor Rom. Also, und hier habe ich dann diesen Artikel rausgekramt, der wirklich interessant ist. Da gab es dann vor kurzer Zeit, da hat dann Russlands Kulturminister Wladimir Medinsky, der Minister, gab hier seinen Segen für die Aufstellung eines Monumentes zu Ehren von Ivan dem Schrecklichen in der Stadt Orel. Einen Monat später forderte dann Wladimir Schirinowski von diesen verrückten Liberaldemokraten da, forderte Schirinowski, dass die Leninstraße in Moskau umbenannt wird in den Ivan der Schreckliche Highway. Oder halt die Ivan der Schreckliche Straße. Und dann im Juli desselben Jahres huldigte sogar noch Präsident Wladimir Putin dem alten Zar Ivan dem Schrecklichen. Und Putin verstieg sich dann zu der unglaublich falschen Aussage, höchstwahrscheinlich hätte Ivan der Schreckliche niemals jemanden getötet, erst recht nicht seinen eigenen Sohn. Und wenn Sie wirklich wissen wollen, was mit Ivan dem Schrecklichen war, lesen Sie mein Buch Die tiefsten Geheimnisse der Supermächte, Band 1, Revolution. Also Ivan war der erste Zar einer richtigen neuen Ära. Ja, und das war unglaubliches Terrorregime. Seine Konkurrenten schreckten auch nicht vor Terror zurück. Also es gab dann alle möglichen Giftanschläge auf Ivans Entourage und alle möglichen Verschwörungen. Also verstehen Sie mich nicht falsch. Das Ivan war nicht der einzige Psycho seiner Ära. Aber mit Ivan, und ich habe ja dann seit vor 10, 15 Jahren habe ich einen typischen Fehler begangen. Ich dachte, alles vor dem 20. Jahrhundert ist uninteressant. Die Zaren sind abgefeiert. Niemand interessiert sich mehr für die Zaren. Aber wenn man nicht viel, viel weiter zurückguckt in die Vergangenheit, versteht man das 20. Jahrhundert nicht. Das ist der Fehler, den auch Anthony Sutton und viele andere gemacht haben. Man dachte, alles vor dem 20. Jahrhundert ist uninteressant. Aber man versteht das 20. Jahrhundert nicht, wenn man nicht die Jahrhunderte vorher versteht. Und ab Ivan dem Schrecklichen begann eben diese neue Ära des Zarenthrons und diese starke Zentralisierung und die Modernisierung von Russland. Und außerdem begann dann der Kampf, der verdeckte Geheimdienstkrieg um den Zarenthron. Also die französischen Bourbonen haben versucht, da Fuß zu fassen mit schmutzigen Methoden und Giftanschlägen. Die preußischen Hohenzollern haben versucht, da drüben Fuß zu fassen. Die Habsburger haben es versucht und am Ende setzen sich die Welfen durch. Ja, und das ging hin und her, einer der erstaunlichsten Geheimdienst-Thriller aller Zeiten. Ich habe das aufgearbeitet in meinem Buch Tiefste Geheimnisse Band 1. Nie erwartet, dass ich auf sowas stoße. Und irgendwann hatten sich Hessen-Darmstadt, hatte sich da so festgebissen und diese ganzen Welfenfamilien haben sich ja so festgebissen, dass sie den Zarenthron kontrollierten, richtig fest dauerhaft kontrollierten, und dann wollte man eben Russland umbauen. Und zwar nach dem Vorbild der USA. Also eine scheinbare Freiheit, scheinbare Demokratie, scheinbarer Übergang zum Kapitalismus. Also man wollte das graduell machen, ja. Und hat dann den gewöhnlichen Adligen in Russland versprochen, hey, das wird sich für euch lohnen, mehr Kohle und weniger Risiko und man muss ja konkurrenzfähig bleiben weltweit und so. Und man hatte dann auch schon das Freimaurertum sehr stark etabliert, diese ganzen okkulten Mysterienströmungen, und haben gesagt, wir machen das so wie in Amerika. Aber die gewöhnlichen Adligen sagten, nein, wir wollen unsere Bauernsklaven behalten. Wir wollen dieses klassische römische Ausbeutungsmodell behalten, das wir durchs ganze Mittelalter hindurch hatten und noch viel, viel weiter nach hinten. Und wenn die Leute wütend sind, dann sollen sie wütend sein auf den Zarenthron. Dann wurde es für die Zaren immer gefährlicher. Und deswegen dachten sich die Zaren, hey, wir nutzen unsere Freunde in Amerika und unsere Verwandten in England, in Britannien am Thron. Wir nutzen unsere Freunde und inszenieren eine kommunistische Revolution, um diese gewöhnlichen Adligen loszuwerden. Also, und dann spricht man hier in dem Artikel von der Opritschnina, also diese Säuberungsaktion, der staatliche Terror. Halt alles unter Ivan dem Schrecklichen. Und Josef Stalin rehabilitierte schon Ivan den Schrecklichen und Peter den Großen. Ja, das war dann der Nationalbolschewismus. Man ließ dann auch diese furchtbaren Star-Autoren in Russland, die ließ man dann immer wieder, also unter Stalin, immer wieder neue Darstellungen schreiben zu Peter dem Großen zum Beispiel, auch Ivan dem Schrecklichen. Ich weiß nicht mehr, welcher von den großen russischen Autoren es war, der dann gegenüber Freunden auch schon mal abgelästert. Ja, erst sollte ich ein vernichtendes Porträt schreiben zu diesem alten Zaren für die kommunistische Partei. Und da habe ich halt geschrieben, dass Peter der Große oder Ivan der Schreckliche, habe ich ja halt geschrieben, dass das ein syphiliskranker Psycho war, der die Leute unterdrückte. Hahaha, und das wollten die Kommunisten hören, also habe ich es geschrieben. Und dann im Laufe der Zeit wollten die Kommunisten hören, dass das richtig tolle Typen gewesen seien. Also habe ich genau das geschrieben. Und der Autor genoss dann halt eben dann sein privilegiertes Leben. Während der Rest der Bevölkerung oder die meisten der Bevölkerung halt in Armut lebten. Also Stalin hatte schon Ivan den Schrecklichen wieder beworben und jetzt machen die Leute im Putin-Regime das Gleiche. Auch die sogenannte Eurasienpartei Russlands, angeführt von Alexander Dugin. Also diese Bewegung hier, diese Bewegung hier mit Alexander Dugin an der Spitze, bewirbt ebenfalls Ivan den Schrecklichen. Ivan sei die bestmögliche Inkarnation einer authentischen russischen Tradition, nämlich die autoritäre Monarchie. Okay, also lassen Sie sich nicht blenden von diesem ganzen Pseudo-Gelaber von Dugin und von seinen Manövern, dass er nie wirklich greifbar sein will für seine Kritiker. Das ist es, was er eigentlich cool findet. Das ist, was er will. Und wenn er das nicht cool fände und nicht wollte, dann hätte er auch nicht diese privilegierte Position in dem russischen Apparat. Auch wenn ihm jetzt nicht halt überall der rote Teppich ausgerollt wird. Auch wenn er mal hier eins auf den Deckel bekommt und er halt mal einen lukrativen Posten verliert oder so. Oder wenn jetzt wenn er jetzt halt auch mal Putin kritisiert und so weiter. Aber das ist, was er hier wirklich will. Und Dugins Eurasier wollen auch eine Art neues Mittelalter. Also man will überhaupt keine demokratischen Elemente mehr. Das sei schädlich für die Leute, wenn sie als Individuen agieren. Ja, es sei schädlich für die Leute, wenn sie sich in die Politik einbringen dürfen, wenn sie politische Macht ausüben dürfen. Das sei schädlich. Und es bräuchte einen absoluten Autokraten. In Dugins Idealvorstellung gäbe es künftig einen mittelalterähnlichen Gesellschaftsaufbau. Ja, die orthodoxe Kirche würde dann die Kontrolle übernehmen über Kultur und Schulen. Ja. Und wichtige Leute von dieser Eurasienpartei, die wollen politischen, staatlichen Terror als das bestmögliche Werkzeug für eine Regierung und man fordert eine neue Opritschnina, also Rückgriff auf diese alten Zaren, Geheimpolizeien, wie unter Ivan dem Schrecklichen. Und man bringt hier immer mehr von diesem mittelalterlichen Vokabular hier rein in Russland. Also man bringt das Wort Cholob oder Cholob zurück. Das heißt so viel wie Sklave, also wie man im Englischen sagen würde, ein Serf. Man benutzt immer mehr diesen Begriff. Und man hat schon hier festgestellt, es gibt bereits mehr als 1 Million russischer Sklaven. Ein de facto Sklavenstatus. In der Bauindustrie, im Militär, in der Landwirtschaft, in der Prostitutionswirtschaft. Und die Besitzer von solchen Sklaven, die betrachten sich als moderne Barone. Und das haben wir so oft schon gehört, auch von solchen Journalistinnen wie Anna Politkovskaya und andere, die alle umgebracht wurden. Die haben dann schon unzählige solche Einzelfälle halt eben dann auch in ihrer Systematik dann berichtet und gesagt, hey, du bist aus irgendeiner normalen Familie, du wirst ein bisschen junger Mann, du wirst dann reingedraftet per Wehrdienst ins Militär. Und dein Vorgesetzter ist dann der totale Kriminelle und vermietet dich zum Spottpreis an irgendeinen Bauunternehmer oder an sein eigenes Bauunternehmen. Und dann stehst du halt auf dem Bau und darfst ackern für nichts und wieder nichts. Und wenn du aufmuckst, dann kriegst du einen auf den Deckel. Oder, noch schlimmerer Fall, du wirst dann weggepimpt als männliche Prostituierte und du hast da keine Chance, dich dagegen zu wehren. Also es gibt schon 1 Million Sklaven und so formt man Russland immer mehr und immer mehr zu einer klassischen Diktatur, so richtig schön psychopathisch und narzisstisch. Und man versucht halt dann diesen Klassenkampf zu führen, also diesen rechten Klassenkampf zu führen. Die eine Schicht beutet die nächsten unteren Schichten aus und die meisten werden halt eben dann korrumpiert. Natürlich auch gezwungen und ganz unten hast du natürlich dann kein Zwangsinstrument gegen irgendwen. Hier manche russischen Funktionäre sprechen offen von einer modernen Sklaverei. Valeri Zorkin, Vorsitzender von dem Verfassungsgericht in Russland, schrieb in der Rossiyskaya Gazeta, also die offizielle Regierungszeitung, schrieb, dass das Sklaventum lange, lange Zeit ein gesellschaftlicher Klebstoff war für Russland. Also das hielt Russland zusammen, meint er. Das sei der soziale Kitt. Und dann verwendet man hier noch diesen mittelalterlichen Begriff Lidi Gosudarevi. Also das heißt so viel wie Bedienstete ihrer Majestät. Und dieser Begriff wird hier verwendet für halt hochrangige Bürokraten. Ja, also Diener der Majestät. Und dann hier diese ganzen russischen Pseudo-Intellektuellen, also auch die berühmten Filmemacher und so. Maxim Sokolov, Nikita Mikhalkov, Vsevolod, Chaplin und so weiter. All diese Intellektuellen fordern die Krönung von Putin. Und wenn man nicht Putin krönt, dann irgendjemand anderer. Und Dugin glaubt auch, heißt es hier in einem Artikel, Dugin glaubt auch folgendes: Stalin schuf das sowjetische Empire. Nicht Lenin, nicht die kommunistische Partei, sondern Stalin schuf das richtige Empire. Also die Stalin-Revolution sei bedeutend, nicht die Leninsche Oktoberrevolution. Stalin sei bedeutend und sein Nationalbolschewismus. Und es wundert uns halt eben dann nicht, dass jetzt halt hier immer mehr Monumente errichtet werden in Russland heute für Stalin. Und dass man halt eben dann hier mittelalterliches Zeug bewirbt und Stalinismus bewirbt und Ivan den Schrecklichen bewirbt und Peter den Großen bewirbt. Und ich habe hier eben dieses Buch Stalin in Power, The Revolution from Above von Robert C. Tucker. Robert C. Tucker ist entspringt einer Elite-Universität, Princeton, natürlich dann auch in gewissem Maße ins Establishment eingebunden. Aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr, sehr gutes Buch. Man darf halt nicht erwarten, dass hier dann allzu viel Geheimdienstliches mit drin ist, weil davon halten sich die Historiker ja traditionell fern und diejenigen, die halt dann solche Geschichtsbücher verlegen, die halten sich auch fern von dem Thema Geheimdienst. Ja? Wie man hütet sich davor, wie der Teufel sich vom Weihwasser hütet. Also man muss das halt eben dann parallel lesen mit anderen Dingen, die man gelesen hat, verstanden hat. Also am besten mit unter anderem Anthony Sutton. Ansonsten kriegt man hier wirklich bloß Puzzleteile. Aber Robert C. Tucker gilt als total angesehener wissenschaftlicher Historiker. Und es ist wirklich erstaunlich, dass er es gewagt hat, hier sich fachfremde Leute dazu zu holen, nämlich führende Psychologen, um die Psyche Stalins zu analysieren. Und normalerweise sagen Historiker, ach, mit Psychologie habe ich nichts am Hut, das ist nicht mein Feld. Ich zähle hier nur historische Fakten auf und schaue nach irgendwelchen Verbindungen und Trends. Er hat einfach einen anderen Fachmann hinzugeholt. Ist das nicht revolutionär? Und eigentlich hätte er sich noch weitere Fachleute hinzuziehen können über halt eben Geheimdienste, aber das blieb hier leider aus. Deswegen müssen wir halt eben dann im Nachhinein diese ganzen einzelnen Teile zusammenfügen. Und Tucker, ich habe das zum ersten Mal im Studium gelesen, vor ewigen Zeiten, und dann habe ich mir eine Kopie besorgt, ein Exemplar besorgt, für meine eigene Sammlung. Tucker kannte mindestens eine wichtige Arbeit von Anthony Sutton. Und Anthony Sutton wurde halt hauptsächlich dann gelesen in der Verschwörungstheoretiker oder verschwörungsinteressierten Szene. Und Sutton geriet leider in Vergessenheit. Also wenn man Suttons Forschung weiter treiben würde oder halt eben die alte zumindest halt eben hervorkramen würde, dann würden wir einiges lernen über die heutige Situation, die Supermächte. Und wir würden heute nicht, also verschiedene Leute draußen würden heute nicht die ganze Zeit diese bösen Kapitalfehler machen. Aber man kann halt eben nicht nur Sutton hervorkramen, man kann auch über Sutton hinausgehen und halt eben dann auch die Rolle des Adels mit einbeziehen und China analysieren, was er Zeit seines Lebens nicht mehr schaffte. Und deswegen, wie gesagt, empfehle ich Ihnen auch hier dann die Bücher von mir, die tiefsten Geheimnisse der Supermächte, Band 1 und Band 2, weil ich halt eben dann hier verschiedene Experten Meinungen und Forschungen auch dann zusammenbringe und eben dann Forscher zusammenbringe, die sich nie gekannt haben, die sich teilweise nie, die sich nie getroffen hatten, die sich anscheinend nie gegenseitig gelesen hatten. Aber hier in Stalin in Power, in dem Buch, da erwähnt er dann doch mal, der Autor hier, dass es halt eben eine große Studie gäbe und in der Studie stünde halt eben drin, dass halt eben die sowjetische Technik halt total aus dem Westen kam. Also gerade von den großen Kapitalistenfirmen, gerade aus Amerika. Und Tucker formuliert das relativ vorsichtig und höflich, anscheinend damit nicht der Zensor die Panik kriegt hier oder halt dann der Editor und der Verlag dann die Panik kriegt. Und er nennt auch nicht Sutton in dem Text, sondern er hat dann halt eben so eine Fußnote, also die Zahl. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt guckst du doch mal nach, was das für eine Fußnote ist. Und siehe da, es war eine Studie von Anthony Sutton. Eine seiner ersten großen, von Suttons ersten großen Werken. Aber zu dem Zeitpunkt, als Tucker sein Buch schrieb, gab es schon viel, viel mehr Veröffentlichungen von Sutton. Also eigentlich hätte Tucker sich dann noch wesentlich mehr einlesen können. Und hätte er sagen können, er fragt jetzt mal jemanden, er holt sich halt irgendwie Experten dazu aus dem Bereich der Geheimdienste. Und dann hätte es vielleicht hier noch viel mehr richtig Klick gemacht. Und ich habe mir das mal hier so ein paar Stellen rausgekramt, um hier nochmal die Realität zu verdeutlichen von diesem sogenannten Nationalbolschewismus. Und wie es halt eben dann in der Realität aussah für die Leute. Also, jeder soll dieses Buch haben, man findet es noch antiquarisch. Ich glaube jetzt nicht, dass es irgendeine aktuelle Version gibt davon, von irgendeinem Verlag. Also das ist so ein Standardwerk, das jeder halt eben besitzen sollte. Also hier geht es erstmal um das Jahr 1928. Also wir haben dann schon knapp 10 Jahre hinter uns, also rund 10 Jahre nach der sogenannten Oktoberrevolution, die eigentliche sozialistische Revolution mit Lenin und diesen ganzen Bolschewisten. Und trotzdem, auch 10 Jahre später, gab es keinen richtigen Sozialismus in Russland. Sondern man hatte halt noch die Bauern, die bestellten halt ihre Felder und man wurschtelte sich irgendwie durch. Es gab so ein bisschen Marktwirtschaft und halt relative Ruhe. Und nur 1,7% der Bauernhaushalte wollte freiwillig diesen neuen sozialistischen Kooperativen da beitreten. Also niemand hatte da wirklich Vertrauen in dieses kommunistische Gedöns. Niemand wollte da hier freiwillig rein. Und die Regierung hat halt eben dann geworben und finanzielle Anreize geboten und so. Aber die Bauern sagten, nö, fuck off. Just fuck off. Die Bauern hatten ja auch schon genug mitgemacht und sie hatten halt eben dann auch Hoffnung einfach auf Freiheit und weniger staatliche Kontrolle. Also, und die Industrialisierung war eben noch nicht so weit vorangeschritten. Also man hatte dann 1927 in der Sowjetunion nur 28.000 Traktoren. Man wollte eigentlich 100.000. Und das wäre eben dann der Beweis gewesen, dass der Kommunismus oder Sozialismus funktioniert. Je mehr Traktoren man hat, umso mehr Bauern würden sich dann für diesen Sozialismus begeistern. Obwohl die Traktortechnologie aus dem Westen kam. Also und auch die Kulturrevolution war noch nicht wirklich vorangetreten. Also 1927 waren von den Leuten im ländlichen Bereich 70-85% von den Leuten waren Analphabeten, konnten also weder lesen noch schreiben. Also dann kam halt eben dann die Situation zu einer Krise im Jahr 1927. Die Ernte war relativ normal ausgefallen. Ja, das wurde ein paar Jahre später noch viel schlimmer. Aber was die Regierung dann letztendlich einsammeln konnte von dem Getreide, war erschreckend wenig. Ich meine, wir müssen uns mal vergegenwärtigen. Wir reden hier von dem Jahr 1927 und die Zustände in Russland waren in etwa vergleichbar mit einem schlechten Jahr im alten Rom, 2000 Jahre vorher. Ja, wo dann die Regierungssteuereintreiber kamen und zwangen den Bauern dann das Getreide ab und so. Und da kam dann 1927 in Russland so wenig rein, dass man nichts mehr exportieren konnte in den Westen. Ja, weil damit hatte man sich ja dann harte Devisen verdient und mit den Devisen kaufte man sich dann mehr Motorentechnik aus dem Westen, also aus Amerika. Und damals war das halt eben dann so, die Bauern mussten eine Steuer zahlen an den Staat für die Benutzung des Ackerbodens. Und mit den Steuereinnahmen kaufte dann der Staat den Bauern das Getreide ab. Ja, ist ein bisschen ein Umweg, hat ein bisschen so den Anstrich der Legitimität und der Seriosität, aber man kann sich vorstellen, wie das in der Realität wirklich gelaufen ist. Und hier heißt es dann auch, die Preise, die man den Bauern bezahlte, die wurden einfach immer weiter nach unten getrieben. Und wenn dann die Bauern sich irgendwelche Güter kaufen wollten, also halt verarbeitete Gegenstände, ja, irgendwie Werkzeuge oder sonst irgendwas, oder wenn die Bauern sich dann irgendwas kaufen wollten, dann wurden die Preise immer höher und höher. Also man wurde einfach mehr und mehr ausgebeutet. Und die Bauern dachten sich dann, fuck you. Ja, wir halten unser Getreide zurück. Wir lassen das unser ganzes Getreide nicht einsammeln vom Staat. Und man versuchte halt dann, die Bauern versuchten halt dann möglichst viel Geld anderswo zu bekommen für ihr Getreide, für ihre Waren. und für ihr Fleisch, was sie da produzierten. Und die Bauern dachten sich halt, naja, halt nächste Saison würde dann halt der Preis, den die Regierung uns bietet für das Getreide und so, würde der Preis wieder steigen und dann lohnt sich das wieder. Ja, also klassisches, ganz normales, menschliches, marktwirtschaftliches Denken. Ja? Also marktwirtschaftliches Denken ist nicht irgendwie jüdisch und oder amerikanisch oder sonst irgendwas. Nein, es ist einfach unser normales, gesundes, menschliches Verhalten. Ja? Niemand will wirklich verarscht werden. Niemand will ausgebeutet werden. Es sei denn, man ist halt total gehirngewaschen. Und Stalin war ja damals, also 1927, 28 noch kein totaler Diktator, also mit Alleinherrschaft, oder formeller Alleinherrschaft, ja, die heimlichen Eliten im Hintergrund, der Hochadel, das durfte ja niemand wissen. Aber Stalin pusht halt eben dann dafür, dass man eben dann mehr Getreide von den Bauern per Zwang halt eben dann halt ihr beschlagnahmt. Und dann hatte man eben dann hier auf das Gesetz gepocht, Artikel 107 des Strafgesetzbuchs. Spekulatoren werden bestraft, ihr Zeug wird beschlagnahmt und ein Viertel des beschlagnahmten Getreides würde dann verteilt werden an die noch ärmeren Bauern, ja, also man korrumpierte also die ärmeren Bauern gegen die etwas wohlhabenderen Bauern. Und dann pushte man halt mehr und mehr und mehr für diese Vergemeinschaftung und diese Verstaatlichung von dem gesamten Landwirtschaftssektor. Und dann sagte man eben, also nach 10 Jahren, also 10 Jahre nach der eigentlichen Oktoberrevolution, da hieß es dann auf einmal, naja, jetzt müssen wir halt richtig mit Zwang kommen, also richtig hartem Zwang. Wir müssen hier Gesetze anwenden und Terrormethoden anwenden gegen das Volk. Methoden, die ähnlich sind wie das, was wir vor 10 Jahren angewandt hatten in der Oktoberrevolution, ja, in diesem riesigen Bürgerkrieg. Also Folter, teilweise wahllose Verhaftungen und so weiter und so weiter. Und einige Bauern, also vor allem die besser gestellten Bauern, dachten dann, naja, es ist... macht jetzt nicht so viel Sinn, halt extra viel Getreide zu säen, weil wird eh alles konfisziert. Und das macht dann das Regime natürlich noch immer wütender und wütender. Und das schaukelte sich ja halt eben dann hoch. Das heißt, die Regierung wurde immer aggressiver und die Bauern wurden immer aggressiver und wurde die Regierung wieder aggressiver, wurden die Bauern wieder aggressiver. Stalin pushte halt für diesen absoluten Zwangskurs und andere in der kommunistischen Partei wollten halt eher ja, das langsamer machen und halt vernünftiger machen. Aber die Situation war halt so, Freiheit bahnte sich ihren Weg. Die Bauern ließen das nicht mehr mit sich machen. Also nach weit über 1000 Jahren der Unterdrückung sagten die Bauern endlich, fuck you, fuck you. Ja, und die Bauern haben dann angefangen, Steuereintreiber von der Regierung umzulegen. Ja, das heißt, die haben dann einzelne Beamte umgelegt und den anderen gesagt, kommt hier nicht her, kommt hier nie wieder her. Und die Regierung reagierte dann mit halt, ja, Black Ops, also halt Vergeltungsoperationen und so, um halt irgendwie Terror zu erzeugen, aber die Situation drohte außer Kontrolle zu geraten. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, für die Zaren, also die Romanows, also eigentlich Hessen-Darmstadt, selbe Familie wie der britische Thron, für diese Hochadligen, die nach wie vor Russland heimlich kontrollierten, für die war das eine ganz, ganz gefährliche Situation, weil was, wenn die Bauern hier wirklich sich durchsetzen? Was, wenn die Bauern hier sich wirklich 10 Jahre lang gewöhnt hatten an ein gewisses Maß an Freiheit? Was, wenn die Bauern hier ihre eigenen Kräfte, Streitkräfte aufstellen, sich selber verwalten und sich nicht mehr ausbeuten lassen. Ja, das könnte ein Flächenbrand werden und dagegen musste man mit allen Mitteln kämpfen, dachten sich die eigentlichen Herrscher Russlands. Und diese Stalin-Fraktion und andere, die sprachen dann wirklich in solchen altrömischen Begriffen. Also man forderte hier Tribute von den Bauern. Ja, das ist auch so ein bisschen wie in diesen Hunger Games Tribute von Panem Romanen und Filmen. Und die Stalin-Fraktion, die sagten einfach, naja, wir verwenden einfach den Klassenkampf. Wir pushen die ärmeren Bauern gegen die etwas wohlhabenderen Bauern und vielleicht spalten wir so die Bevölkerung und hetzen die gegeneinander auf und vielleicht gewinnen wir so, meinten die Sowjets. Und das wurde einigen Kommunistenführern auch zu krass. Also Bukharin sprach dann heimlich mit Kamenev 1928 und Bukharin sagte dann zu Kamenev, Stalin sei wie Genghis Khan. Der wird uns noch alle ruinieren. Ja, und Genghis Khan und dieses Empire und dieses Verhältnis zu den Russen, das ist ein ganz anderes Kapitel nochmal. Die schnallten halt langsam, hey, Stalin versucht, das alte System wie unter den Zaren neu zu installieren. Direkte Ausbeutung der Bevölkerung, Versklavung der Bauern und das ganze Geld geht dann in die militärische Macht rein. Also Stalin verrät die Revolution, haben die dann gedacht. Stalin will die alten Zarenverhältnisse wieder etablieren. Und dann versuchten halt verschiedene Kommunisten, sich dann eben zusammenzuschließen und irgendwie dann gegen Stalin zu arbeiten. Und Stalin hat sich dann immer wieder durchgesetzt. Er hat immer wieder gewonnen und er wurde immer mächtiger und mächtiger. Und die magische Frage ist halt, wie ist das Stalin gelungen? Stalin kommt aus einfachsten Verhältnissen. Stalin war nicht sonderlich intelligent. Bösartig, ja, aber nicht sonderlich intelligent. Und er hatte ja auch nicht die Erfahrung in den 20er Jahren, eigentlich in den 30er Jahren. Also, das heißt, da muss es noch diese größeren Kräfte gegeben haben, die dafür sorgten, dass halt Stalin gewinnt und dass diese gemäßigteren Leute eben alle verschwanden. Das ist der wahre Grund, warum halt diese Säuberungen dann kamen unter Stalins Regime, unter dem Nationalbolschewismus. Man wollte die Leute loswerden, die nicht eingeweiht waren. Die Leute, die sich dagegen, also die Kommunisten wollte man raussäubern, die sich geweigert hätten, diese alten Zarenverhältnisse wieder zu etablieren. Also quasi Zarenverhältnisse. Also und dann, ja, klar, Stalin hatte auch seine Unterstützer, einflussreichen Unterstützer und dann ging es halt eben dann auch darum, was sagt uns das Erbe von Lenin? Also das war so ein bisschen wie im, man betrachtet es so also ein bisschen wie im radikalen Islam. Ja, also im radikalen Islam, da heißt es ja, alles, was im Koran so drinsteht oder in bekannten Texten drinsteht, das sei absolut in Stein gemeißelt. Ja. Und genauso betrachtete man das, was Lenin geschrieben hatte. Also Lenin lieferte so die Bibel, ja, oder wie so eine Art sowjetischen Koran und man musste halt immer, wenn man irgendwas machen wollte oder irgendwas wurscheln wollte, musste man immer hier genügend Textstellen finden von Lenins Schriften, die halt diesen neuen Plan irgendwie stützen. Also wie so eine Fatwa im Islam. Man braucht ein Rechtsgutachten. Ist das Lenin-konform? Ist das halal oder haram? Ja? Und dann fand man hier genügend Texte, wo Lenin gesagt hat, hey, wir dürfen die Bauern nicht versklaven, wir dürfen da nicht mit der Brechstange kommen. Die Revolution erforderte Terror. Aber nach der unmittelbaren Revolution sollen wir das langsamer angehen und schrittweise angehen und so. Und wir brauchen die Freundschaft der Bauern. Heißt es. Also Zwang bei den Bauern, vor allem diesen mittleren Bauerntum, Zwang ist wirklich schlecht, meinte Lenin. Und wenn wir hier Zwang ausüben, dann ruinieren wir alles, was wir uns hier erarbeitet hatten. Also er wollte lieber Gehirnwäsche statt Zwang. Und viele bezogen sich dann auf Lenin und sagten, das, was Stalin hier vorhat, ist absoluter Käse, das ist nicht Lenin-konform. Das ist nicht halal. Und Stalin suchte dann mit seinen Assistenten, suchte dann irgendwelche obskuren Texte von Lenin, also meistens Texte, die nicht mal erschienen sind, irgendwelche Essays, die nie erschienen waren vorher, Und da fand man dann, vielleicht waren die auch gefälscht, diese Texte, da fand man dann das, was halt eben Stalin hören wollte, nämlich irgendwelche Befürwortungen Lenins von Terror und Zwang gegen die Bauern. Also da war halt eben dann da fand man diese Sätze. Keine Gnade für diese Volksfeinde, die Freunde des Sozialismus. Weg mit diesen Hooligans und Kakerlaken und so weiter und so fort. Und eine gewisse Quote von diesen unwilligen Leuten, also eine gewisse Quote muss ins Gefängnis wandern. Dann andere kriegen halt so eine Art Judenstern draufgebappt. Und eine gewisse Quote muss einfach erschossen werden. Ja, so einen Text fand man dann von Lenin oder fälschte ihn zusammen. Und solche Texte wurden dann 3,5 Millionen Mal gedruckt und verteilt in Russland. Also. Und dann, und dann Stalin konnte sich auch deswegen durchsetzen, weil der Westen so viel Technologie lieferte, und dann kam die Stahlindustrie Russlands ins Rollen. Dann kam die Autoindustrie ins Rollen. Dann wurden überall halt eben dann die Schornsteine hier, waren die Schornsteine am Qualmen, und die Leute hatten plötzlich Autos und Traktoren und so. Und die Leute dachten, hey, das funktioniert. Stalins Linie funktioniert, Sozialismus funktioniert. Das ist der Weg ins Glück. Und dann wurde halt dann die Mords der Größenwahn eben zelebriert. Die Sowjets werden vielleicht der größte Getreideproduzent der Welt. Und wir werden mehr Autos produzieren und Traktoren produzieren als der kapitalistische Westen. Die werden uns nie wieder einholen können. Und währenddessen basierte die gesamte Industrie Russlands auf westlicher Technik. Und man hat nie eigentlich diese gemäßigte Phase, diese neue ökonomische Politik, mal diese Phase nie wirklich offiziell beendet. Sondern man hat einfach die ungenehmen Leute hier aus ihren Geschäften vertrieben, manche gefoltert und so. Und dann hat man hier 1929 wieder diese Essensrationierung eingeführt. Man brachte Leute ins Gulag. Und so weiter und so weiter. Hier, Traktorproduktion. Also Traktorenproduktion wollte man steigern auf 170.000. 200.000 Autos und LKWs und so weiter und so fort. Also all das visierte man an in den 1930er Jahren. Also nur wenige Jahre vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Und da konnte eben Deutschland, also vor allem dann das nationalsozialistische Deutschland, konnte damit nie und nimmer mithalten. Auch Deutschland bekam, auch Nazi-Deutschland bekam amerikanische Technologie. Nicht so knapp. Ja? Öltechnologie, Flugzeugtechnologie, Autotechnologie, die ganzen amerikanischen Firmen. Wichtige chemische Patente rauf und runter. Aber nichtsdestotrotz, die Nazis waren gefangen in ihrem eigenen ideologischen Sumpf ihrer ineffizienten Planwirtschaft. Und Nazi-Deutschland war durchsetzt mit zig ausländischen Agenten in der Rüstungsindustrie, weiter oben bei den Entscheidern und so weiter. Und Sie kennen ja wahrscheinlich meine Haltung zu Hitler, der alles sabotierte, insbesondere die Rüstungsindustrie. Und Hitler, der dann den Befehl gab, blind in die Sowjetunion reinzugehen mit 3 Millionen Soldaten, ohne zu wissen, wie viel Soldaten die Russen hatten, wie viele Reservetruppen, wie viel Panzer die Russen hatten. Und dann hieß es, ups, die Russen haben 35.000 gepanzerte Fahrzeuge und produzieren immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und kriegen dann auch Zusatzgerät von Amerika geliefert, und es waren dann zu wenig U-Boote da, um diese Lieferungen zu stoppen, weil Hitler eben dann die U-Boot-Produktion erstmal gedrosselt hatte. Und Hitler ließ die britische Expeditionary Force, also die britischen Truppen, laufen bei Dünkirchen, bei Dunkirk. Und anstatt eben das militärisch naheliegende Ziel anzugreifen, die britischen Inseln, stattdessen kam dieses Himmelfahrtskommando nach Russland. Klar, die Russen haben auch ihre Truppen zusammengezogen. Klar, die Russen haben auch Gerät produziert für einen potenziellen großen Angriff. Aber nichtsdestotrotz waren die Entscheidungen von Hitler verheerend. In Serie. Andauernd. Ja, und den heutigen Rechten redet man ein, das waren nur diese paar untreuen Generäle, und wenn jetzt bloß alle samt Mann und Maus bis zum letzten Mann und zur letzten Maus, wenn die alle blinden Gehorsam gezeigt hätten gegenüber Hitler, dann hätte das viel besser funktioniert. Nazi-Deutschland war komplett geheimdienstlich unterwandert. Nazi-Deutschland war komplett nachrichtendienstlich unterwandert. Das ist das Thema, über das niemand spricht. Niemand. Die Sozialistische, die nationalsozialistische Planwirtschaft in Deutschland war völlig ineffizient. Also die großen Rüstungsproduzenten bei Porsche und bei Dings und Bums, die haben alle dann verglichen, was die Amerikaner produzieren in der Zeit und was die Deutschen produzieren, und das war kein Wettbewerb mehr, das war einfach nur noch ein Witz. Die Amerikaner haben dann mehr produziert an Kriegsgerät als alle anderen Kriegsteilnehmer zusammengenommen. Und die Nazis dachten ja, sie seien so schlau und sie können dann irgendwie Amerika und Britannien gegeneinander ausspielen, und sie können irgendwie Russland und die Angloamerikaner gegeneinander ausspielen und so, und man könne da diese Manöver machen und so, diese diplomatischen Manöver. In Wirklichkeit hatte man das von Anfang an zu tun mit einem Monster-Empire aus USA, Britannien und Russland. Also dann, hier diese interessante Stelle in dem Buch. Eine 1,5 Milliarden Rubel umgewandelt in ausländische harte Devisen wurde ausgegeben von 1928 bis 1933, um Equipment, Ausrüstung zu kaufen für die Schwerindustrie. Ingenieure wurden ins Ausland geschickt, um zu lernen. Hunderte ausländische Ingenieure wurden nach Russland geholt, Arbeiter wurden reingeholt. Hier sowjetische Automobile wie der Zis und sowjetische Traktoren wie der Stalinitz 8 waren direkte Kopien von amerikanischen Modellen, zum Beispiel dem amerikanischen Modell Caterpillar D7. Eine ausführliche Studie listet 217 Abkommen zwischen der UdSSR und ausländischen Firmen für solche Projekte und so weiter. Und diese Studie zeigt, dass keine wichtige russische Technologie und keine wichtige russische Fabrik kam aus ohne westliche Technik. Und er formuliert das hier sehr höflich. Also, no major technology has been identified as a purely Soviet effort. Und dann steht hier noch so eine kleine Nummer da, 14, das ist die Fußnote. Und die Fußnote deutet auf Anthony Sutton. Und Anthony Sutton war ziemlich klar. Er sagte, 95% der sowjetischen Technologie, 95% waren westliche Technologie. Und dann halt eben eine riesige Ausweitung in Russland von diesem Sklavensystem. Also man sagte halt dann, Leute hätten dann Witze gerissen über den Kommunismus, über Stalin, oder hätten deutsche Verwandte oder Vorfahren oder irgendwelche Kontakte, oder man erfand irgendwas anderes, und man verurteilte dann Hinz und Kunz, einfach eine vorgelegte Quote an Leuten, verurteilte sie dann zu 10 Jahren oder 25 Jahren Lagerarbeit. Sklaven. Wie im alten Rom. Das, was die Dugin Fraktion hier, oder was die Putinistas in Russland heute auch wieder wollen. Und man hat ja schon 1 Million Sklaven in Russland heute. Das ist der Nationalbolschewismus, meine Damen und Herren. Ja, man bewarb dann Ivan den Schrecklichen, Peter den Großen. Also gerade Peter der Große wurde dann gehuldigt in den Arbeiten von Alexei Tolstoi. Tolstoi und die anderen waren talentierte Schreiber, aber halt totale Kollaborateure von dem System. Absolute Kollaborateure. Und irgend so ein wichtiger russischer, sowjetischer Funktionär sagte, naja, die Amerikaner nennen halt ihr Konglomerat General Electric, also ein Konzern. Und bei uns heißt es einfach das Ministerium für, also das Ministerium für die Kommunikationsausrüstungsindustrie. Bei uns heißt das einfach nur anders. Und es ist interessant, dass er hier General Electric erwähnt, weil GE verkaufte ja auch wichtige Sachen an die Russen, auch an die Nazis, vor dem Krieg. Und man verkaufte halt hinterher noch an die Deutschen nach dem Krieg und hinterher an die Russen nach dem Krieg. 1927 hatten die Russen ein stehendes Heer von 586.000 Mann. 10 Jahre später hatte man schon 1,433 Millionen Soldaten. Und man hatte dann noch ein paar Jährchen später hatte man dann 30.000 bis 35.000 gepanzerte Fahrzeuge. Natürlich auch für den Kampf gegen die Deutschen. 500 Marineschiffe oder 500 Marinevehikel wurden gebaut bei den Russen. 4-mal so viel wie unter den Zaren in den 10 Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Die UdSSR wurde, sagt der Autor, zunehmend eine sowjetische Abwandlung des alten Muskowiter oder Systems, dieses alten zaristischen Systems. Und den Leuten ging es schlecht. Den gewöhnlichen Leuten ging es einfach schlecht. Also die Wohnverhältnisse waren katastrophal, Essen war zu wenig, Arbeit war zu viel. Es war schwer, an einfache Güter ranzukommen. Und es war schwer für die Familien. Und während diesem einen 5-Jahres-Plan sollten die Lebensbedingungen eigentlich besser werden, aber sie wurden schlechter. Und dann, der Staat verkündete lauter neue Siegesmeldungen. Also das ist genauso wie in George Orwells Roman 1984, wo dann ständig irgendwelche Verbesserungen gemeldet werden. Wir produzieren mehr Schokolade, wir produzieren mehr von diesem und jenem. Und Winston erinnert sich halt daran, dass halt einfach dann immer wieder gemogelt wird, einfach, dass man hier diese künstlichen Siegesmeldungen hat. Und genauso war das hier unter den Sowjets. Also man sagte dann, es hätte eine Steigerung gegeben von 85% bei den Löhnen der Arbeiter und Bauern zwischen 1928 und 1932. Aber was wirklich passiert war, war das, also das mag zwar auf dem Papier so ausgesehen haben, aber aber das war einfach nur ein rechnerischer Trick. Das war ein Buchungstrick. Das heißt, man inflationierte einfach die Währung und konnte sagen, hey, auf dem Papier bekamst du 85% mehr Lohn. Aber du kannst dir weniger dafür kaufen als vorher. Und dann gab es halt einfach diese typische Klassengesellschaft. In einem kommunistischen Regime, was eigentlich versprochen hatte, die Klassengesellschaft aufzulösen. Das heißt, je wichtiger du für das Regime warst, umso besser waren deine Lebensbedingungen. Und das biss sich ja komplett mit dieser marxistischen und leninistischen Sichtweise. Also da streiten ja die Kommunisten bis heute, auch Sarah Wagenknecht und Jürgen Elsass in ihrem gemeinsamen Buch über die Aktualität des Kommunismus, da streiten die dann über die Arbeitswertstheorie von Marx. Und Marx war ja bewusst schwurbelig, dass niemand ihn wirklich verstehen kann und niemand wirklich hier ihn festnageln kann auf irgendwas, weil man konnte sich immer irgendwas zurechtschwurbeln. Und dann ging es ja um die Frage, ist jetzt jedermanns Arbeit gleich viel wert? Also für den Staat und was jetzt Löhne anbetrifft? Oder unterscheiden wir halt doch, oder zumindest für eine Zeit lang, zwischen den unterschiedlich wertvollen Arbeiten? Und Stalin legte einfach fest, nö, das ist jetzt sozialistisch, wenn jemand besser bezahlt wird für wichtigere, seltenere Fähigkeiten. Man hat dann eben hier dieses Verhältnis hochgeschraubt, also jemand, der halt mehr ausgebildet war, verdiente das 3,7-fache im Vergleich zu dem einfachen Arbeiter. Es gab ein oberes Maximum für den Wohlstand der oberen Parteimitglieder, aber das wurde halt eben umgangen mit irgendwelchen anderen Boni und so. Und dann hatte man dieses Maximum auch irgendwann komplett aufgehoben. Also je höher du standest in der sowjetischen Hierarchie, umso eher hattest du eine schicke Wohnung und einen Fahrer und durftest halt gescheites Essen kaufen und es war immer verfügbar. Du hast eine Zentralheizung, du hast rund um die Uhr warmes Wasser. Und du wohntest einfach in einer anderen Gegend. Also da baute man neue Apartmentkomplexe oder man baute diese Häuser und niemand anderes durfte da rein in diese gated communities. Dann gab es hier so einen Typen, das war ein Amerikaner, John Scott, der verließ Amerika wegen halt der Wirtschaftskrise. Im Jahr 1933 ging nach Russland, fand dort einen Job als Arbeiter. Und er hatte eben dann beschrieben, wie es da wirklich aussah. Also 7 Jahre war er in Russland und beschrieben, wie es da wirklich aussah. Und er hat gesagt, das da drüben war eine Gesellschaft, die unterteilt war in 4 Klassen. Also die obere Klasse, das waren halt diese Direktoren von dem Industriekomplex, die hohen Bürokraten, die Top-Techniker und so weiter, die oberen Geheimdienstler und so. Das waren die Oberschicht und die lebten halt fast schon in Saus und Braus. Dann die nächste Schicht war so die Mittelschicht, Ingenieure, höhere Arbeiter mit mehr Fähigkeiten und so weiter, Doktoren. Da gab es noch eine Schicht weiter unten. Das waren die gewöhnlichen Arbeiter und so weiter und gewöhnliche halt andere Angestellte. Und dann ganz unten, das waren so 50.000 Mann bei dem einen Betrieb da oder diesem einen Industriekomplex, die unterste Gesellschaftsschicht, das waren die absoluten Sklaven. Also die galten alle als verurteilte Verbrecher wegen irgendwas und die hatten es wirklich am schlechtesten. Und jetzt mag sich der eine oder andere denken, naja, vielleicht, wenn man selber in so einer Diktatur wäre, dann hätte man auch sicherlich wäre man sicherlich in einer der besseren Schichten, oder? Ja, vielleicht auch nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist in der Diktatur eben verhältnismäßig gering, dass du in einer privilegierteren Schicht landest. Und selbst wenn du in einer privilegierteren Schicht landest, kannst du jederzeit nach unten fallen, ohne dass du irgendwas dagegen tun kannst, wenn irgendjemand dich nicht mag. Oder irgendjemand das haben will, was du hast. Du hast keinen Rechtsstaat, du hast keinerlei richtige Möglichkeit, dein Recht durchzusetzen. Also man hielt diese Gesellschaftsschichten auch separat, also in der Arbeit, beim gemeinsamen Essen in der Kantine, beim Wohnen. So hatte man das hier eben designt. Also und dann gab es halt hier die Beschreibung Lenin und diese anderen Typen, die hatten keine richtigen Sicherheitsmechanismen etabliert gegen die Bildung einer Diktatur. Und das muss man so auch auf den gesamten Sozialismus weltweit, auch heute, muss man hier so attestieren, da sind keine richtigen Mechanismen eingebaut gegen eine Diktatur. Weil die richtigen Mechanismen gegen eine Diktatur sind eben freiheitliche Grundrechte, eine Bewaffnung der Bevölkerung, gewisse unveräußerliche, unabänderliche Rechte. Also du musst diese Rechte garantieren und du musst diese grundlegende Rechtsordnung garantieren und du musst den Leuten auch die Werkzeuge in die Hand geben, um diese Rechtsordnung notfalls zu verteidigen. Und wenn du diese Sicherheitsmechanismen einbaust, dann hast du im Prinzip die Grundelemente einer Republik, wobei natürlich dann noch einiges dazu gehört, zu einer funktionierenden Republik. Also gerade das Psychologische, dass du andere Leute einschätzen kannst, also es muss ein Verbot geben, dass absolute Psychopathen, dass Leute mit Persönlichkeitsstörungen, also Narzissten und Psychopathen, dass die irgendwelche Ämter ausführen dürfen. Man muss also das veraltete, verstaubte Konzept einer Republik modernisieren, überarbeiten. Aber wenn du diese Grundmechanismen anwendest, allein die Grundrechte, die grundlegenden Rechte, wenn du das garantierst und wenn du den Leuten die Werkzeuge in die Hand gibst, um diese Rechte durchzusetzen, dann hast du nichts anderes als eine absolute minimalistische Republik und eben keinen Sozialismus. Das heißt, es ist unmöglich, in irgendeinem sozialistischen System echte Sicherheitsmechanismen einzubauen gegen die Bildung einer Diktatur. Also dann wird ja halt eben dann lang und breit erklärt, wie Stalin seine Leute halt an Schlüsselpositionen setzte und wie er sich dann so langsam aber sicher seiner Gegner entledigte und so weiter und so fort. Es wird halt geschildert wie eine Mischung aus strategischer Cleverness, die halt Stalin so erfolgreich, also verschiedene Faktoren, die Stalin so erfolgreich machten. Ja, seine Cleverness, seine Gerissenheit, seine Ruchlosigkeit. Es wird dann sogar hier beschrieben, dass Stalin hier alle möglichen False Flags benutzte, also sowohl irgendwelche erfundenen Verschwörergruppen, ja, die hinter jedem Eck lauerte, als auch der Mord an Kirov, seinem Konkurrenten. Das heißt, er ließ dann irgendwie seinen Konkurrenten ermorden und hing das Verbrechen dann seinen anderen Konkurrenten noch an. Also False Flags und so, also diese schmutzigen Tricks wurden eingesetzt und verschiedene Gründe werden genannt, warum Stalin sich so durchsetzen konnte. Aber letztendlich fehlt hier natürlich eine Auseinandersetzung mit anderen möglichen Faktoren, wahrscheinlichen Faktoren, nämlich, dass hier eine ganz andere Elite an der Spitze war. In der Sowjetunion eine unsichtbare Elite und dass es handele sich nur um die alten Romanows. Eine Familie, mit ein und dieselbe Familie wie der britische Thron. Und die sorgten eben dafür, dass Stalin sich da durchsetzen konnte und dass halt eben dann immer neue Technologie aus dem Westen halt eben dann verkauft wurde in Richtung Osten. Also, stellen Sie ruhig wichtige Fragen an Leute von der AfD oder an das Kompaktmagazin oder an sonst irgendwen, der halt das nachlabert, was halt Höcke von sich gibt oder das nachlabert, was Elsässer von sich gibt oder andere Leute im Kompaktmagazin von sich geben. Stellen Sie wirklich mal diese klaren Fragen, bleiben Sie höflich, aber bestimmt. Und schauen Sie mal, was Sie dafür für Antworten kriegen. Also, so viel zunächst zu dem Nationalbolschewismus, der hier auch zwangsweise entstehen wird mit der Europäischen Union. Wenn die Europäische Union als ein Staatskonstrukt, als ein Superstaatskonstrukt mit einer eigenen, mit einer einheitlichen Flagge und Hymne und so, auch wenn dieses eigentlich beliebige Konstrukt, wenn das hier auf so einen krassen Linkskurs geht, dann kann es sich auch irgendwann nur noch um einen Nationalbolschewismus handeln. Mit allem drum und dran. Also, dann, was hatten wir noch was ganz, ganz Wichtiges, und zwar diesen Enthüllungsbericht über die Clintons und Jeffrey Epstein. Und ich werde jetzt gar nicht mehr so großartig darauf eingehen, Sie haben es wahrscheinlich gelesen, auf recenter.com, ultimativer Enthüllungsbericht zu den Verbindungen zwischen den Clintons und Epstein. Ich will noch kurz was dazu kommentieren und erwähnen. Also es handelt sich hier um, es sind Auszüge, kommentierte Auszüge aus Whitney Webbs viertem Teil ihrer Too Big to Fail Serie. Das heißt, sie hat sich da den Fall Epstein mal richtig angeguckt und hat eben dann aufgedröselt, es geht um viel mehr als Epstein, es ist eine riesige Mafia verbunden oder geschaffen von der CIA und das sind Leute drin aus beiden Parteien, also auch viele Leute aus dem Trump-Orbit sind da dabei. Und richtig, richtig gute Artikelserie. Aber was einem auffällt, ist erstens, das hätte schon 2016 oder 15 veröffentlicht werden müssen. Also als dann Trump die Kampagne begann und als Trump halt eben dann Aussichten hatte auf Erfolg in der Präsidentschaftskampagne, da hätte irgendjemand solche Berichte schon verfassen müssen. Ich meine, ich habe da dann meine Zeit genutzt und habe dann mir stapelweise Literatur geholt und Trumps Vergangenheit durchleuchtet und sein Transition-Team durchleuchtet, also die Kreise da durchleuchtet, die ihn unterstützen. Also ich habe dann schon einiges Kritisches gemacht dann zu Trump in der Wahlkampfphase. Ja, und ich habe dann auch gewarnt und gesagt, es gibt keinen vernünftigen Grund, Donald Trump zu trauen. Es gibt viel, viel Anlass zum Misstrauen von seinem gesamten Umfeld und von dem gesamten Kontext. Also ich habe da eine explizite Warnung ausgesprochen, während andere einfach nur geglotzt haben. Oh, was macht Infowars? Oh, was macht Breitbart? Oh, die verdienen Millionen. Oh, das will ich auch. Oh. Und dann wurde einfach dann nichts richtig recherchiert, man einfach bloß dann versucht, das Publikum abzukassieren. Man wollte diese Jubelbotschaft verbreiten, jetzt gibt's endlich unseren Mann im Weißen Haus und Putin sei auch unser Mann und jetzt stehen wir kurz vor der Welteroberung. ich habe einen Haufen gewarnt und ich meine, einige Publikationen hätten damals viel mehr machen müssen, Kritisches machen müssen. Und das ist wirklich eine verpasste Gelegenheit. Man hätte also diese Artikelserie, so wie sie Whitney Webb da veröffentlicht hat auf Mint Press News, sowas hätten auch einige andere Leute schreiben können. Also von den Fähigkeiten her, von den verfügbaren Fakten her, weil Whitney Webb brauchte keine geheimen Insiderquellen, die ihr jetzt irgendwelche tollen, krassen Geheimnisse verraten. Sie brauchte auch kein Vermögen, um das rauszurecherchieren. Sie brauchte auch keine massenhaften Leaks von irgendwelchen Hackern, um das aufzuarbeiten. Nö, es waren grundlegende journalistische Fähigkeiten und eine gewisse Hartnäckigkeit und dann kannst du halt diese ganzen Verbindungen aufdröseln. Also das hätte längst passieren müssen und wir haben dann gesehen, dass alternative Medien das teilweise aufgriffen, was Whitney Webb da gemacht hat. Also Zero Hedge brachte eine Empfehlung, wobei die ja generell immer noch so ein bisschen auf Trump hoffen, aber sind auch immer kritischer und kritischer. Infowars hat man, glaube ich, nichts dergleichen gesehen, weil das würde ja diese Fantasievorstellungen zerstören, die da beworben wird. Was ich jetzt auch gesehen habe, Whitney Webb veröffentlichte bisher eher bei russlandfreundlichen Publikationen, also das Ron Paul Institut, dann dieses, wie heißt das von diesem Schostakowski? Global Research, glaube ich, hat sie veröffentlicht und da gibt es ja auch irgendwie bei Schostakowski, also sein Vater war, glaube ich, auch so ein Sowjet-Funktionär oder irgendwas mit den Sowjets, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und das wirft halt bei mir noch die Frage auf, ist Whitney Webb jetzt besonders russenfreundlich? Müsste mal ihre ganzen alten Sachen rauskramen. Also bloß weil ich diese Arbeit für sehr gut halte, heißt das nicht, dass ich ihr jetzt blind vertraue. Dazu müsste ich erstmal angucken, was sie bisher überhaupt gemacht hat. Und ich möchte auch nochmal explizit darauf hinweisen, es gab auch in ihrem Text, so den einen oder anderen Russen-Kontakt, der da angesprochen wurde. Aber im Großen und Ganzen sprach sie fast überhaupt nicht über Russland. Und man darf jetzt diesen Enthüllungsbericht oder diese Reihe Too Big to Fail nicht dahingehend interpretieren, dass die Russen irgendwie clean seien und dass die russischen Oligarchen irgendwie besser seien oder anders seien. Ich meine, Sie können sich vorstellen, wenn Sie mal richtig nachdenken, wie halt eben dann russische Oligarchen in ihrer Freizeit abgehen, ja, mit irgendwelchen Sexgeschichten. Und Stalin war ja auch dafür berühmt, also gerade Stalin war berühmt dafür, dass er sich hatte versorgen lassen mit schönen jungen Mädchen aus der ganzen Sowjetunion. Also das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und hier in dem vierten Teil von dieser Artikelreihe ging es halt eben dann schwer um die Clintons, also um es kurz zu fassen, Bill Clinton patzte halt bei der Iran-Contra-Geschichte, also mit diesem Flughafen in Mena, Arkansas. Und dann bekam Bill Clinton einen Mordsanschiss von Mr. Barr von der CIA, der dann, also die Barr-Familie hatte ja auch Epstein gefördert mal. Und Barr, damals noch CIA, Barr schimpfte dann Clinton aus, von wegen, was für eine Patzerei und Schlampigkeit, ja, ja, ja. Und dann wurde diese Operation, diese Iran-Contra-Geschichte halt eben dann verlegt nach Ohio und bei dieser Verlegung war vielleicht auch Jeffrey Epstein beteiligt und vielleicht auch Leslie Wexner. Barr wurde später dann Justizminister unter Präsident Bush Senior und dann jetzt nochmal Justizminister unter Donald Trump. Und Barr ist derjenige, der letztens sagte, okay, es war doch ein Selbstmord, es gab zwar Unregelmäßigkeiten, aber Jeffrey Epstein hat Selbstmord begangen, ja, in Haft. Und ich habe ja schon mal gesagt, die Trump-Administration ist eigentlich eine Bush-Administration. Jeder wichtige Typ in der Administration hat irgendeine schwere Verbindung zu den Bushes. Hier, nur wenige Jahre nach der Amtseinführung Clintons als US-Präsident spielten Leslie Wexner und Jeffrey Epstein eine wichtige Rolle bei der Verlagerung dieser CIA-Frontfirma Southern Air Transport nach Columbus, Ohio. Und da hatte Epstein schon enge Verbindungen zu wichtigen Beamten des Weißen Hauses, prominenten Spendern wie Lynn Forrester de Rothschild und so. Und verwendet für diesen ganzen Unfug wurde dann diese Bank of Credit and Commerce International, also die berüchtigte BCCI-Bank. Und dann halt hier Geldwäsche, Clinton Foundation, Offshore, Hedgefonds, CIA, William Casey. Ich glaube, Caseys Sohn arbeitet heute bei irgendeiner Top-Firma, die mit 9-11 zu tun hatte und auch, mit, auch befreundet ist mit Trump. Ja, und dann diese ganzen Mafia-Verbindungen, also hier dieser Stevens, Jackson Stevens, der finanzierte auch die Karriere von Bill Clinton und so weiter. Und darüber hinaus wurden Stevens' viele Unternehmen häufig durch die Rose-Anwaltskanzlei vertreten, in der Hillary Clinton Partnerin war. Dann scheint es, als sei die BCCI-Bank oder Leute im Umfeld von dieser BCCI am Sexhandel mit minderjährigen Mädchen beteiligt gewesen, also auch vorpubertäre Mädchen. Gab es so einen Bericht von US-Senatoren, laut einem Bericht sollen BCCI-Beamte durch die Versorgung mit Jungfrauen Einfluss auf mächtige Personen ausgeübt haben, darunter prominente Mitglieder der herrschenden Familien der Vereinigten Arabischen Emirate, also diese typischen Sexerpressungen, die man ja auch bei Epstein vermutet. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und immer wieder CIA, CIA. Dann der damalige CIA-Direktor Bill Casey war auch ein enger Freund von Roy Cohn, dieses Genie, der auch die sexuelle Erpressung, also Roy Cohn leitete Erpressungsoperationen, angeblich um Kommunisten zu fangen. Und Roy Cohn war der Mentor von Donald Trump. Und Roy Cohn war der Mentor von Roger Stone, der dann halt eben für Trump arbeitete. Oder halt zugunsten von Trump arbeitete. Und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und dann hier die Rothschild-Connection. Glencore. Glencore mit dem britischen Finanzier Nathaniel Rothschild. Dessen Vater Jacob Rothschild sitzt im Beirat von Genie Energy, zu dem Michael Steinhardt gehören und weitere mehrere angebliche Mitarbeiter von Jeffrey Epstein. Darüber hinaus ist Nathaniel Rothschilds Cousine durch Heirat, Lynn Forrester der Rothschild, eine langjährige Mitarbeiterin von Jeffrey Epstein, mit erheblichen Verbindungen zur New Yorker Roy Cohn-Maschinerie, aus deren Umfeld auch Donald Trump stammt. Forrester der Rothschild ist seit langem mit neokonservativen Beamten der Reagan-Ära verbunden, also Republicans, dem Louis Rosenstiel Roy Cohn Netzwerk sowie dieser Mega Group, also Jewish Mafia. Lynn Forrester der Rothschild, weil natürlich dann unter Anweisung des CIA, die zurückgeht auf das britische Empire. Derselbe Adel, der auch, oder der gleiche Adel, der auch die Rothschilds überhaupt erst aufgebaut hatte. Und so weiter. Also auch viele Kissinger-Verbindungen. Bevor sie im Jahr 2000 in die Rothschild-Familie einheiratete, war Lynn zuvor mit Andrew Stein verheiratet, einer wichtigen Figur der New Yorker Democrats, mit dem sie zwei Söhne hatte. Andrews Bruder James Finkelstein heiratete Kathy Frank, die Enkelin von Louis Rosenstiel, dem mit der Mafia verbundenen Geschäftsmann, der eine sexuelle Erpressungsaktion unter Ausnutzung minderjähriger Jungen leitete. Rosensteels Protégé Roy Cohn war der Anwalt von Kathy Frank und James Finkelstein. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Laut dem New Yorker bat Lynn Forrester der Rothschild während ihrer Scheidung von Andrew Stein um finanzielle Hilfe von niemand anderem als Jeffrey Epstein. Dann die Bronfmans und wieder Rothschilds und. Und Forrester der Rothschild war mehrere Jahre lang als Beraterin des deutschen Bank Microfinance Consortium tätig, derzeit Vorstandsmitglied der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft für internationalen Dialog der Deutschen Bank. Und die Deutsche Bank rettete ja auch das Imperium von Donald Trump. Und die Deutsche Bank hat Wurzeln bei den Welfen. Und so weiter und so weiter. Das ist ein richtig interessanter Bericht. Aber wie gesagt, nicht, bitte nicht denken, dass es bei den Russen irgendwie groß anders zugeht. Dann habe ich hier nochmal einen Beitrag veröffentlicht zu Prinz Andrew, also ein paar wichtige Fakten zu Prinz Andrew, der ja in den Epstein-Skandal verwickelt ist und so weiter und so fort. Und er ist ja behangen mit allen möglichen Top-Orden und verwandt in diesem ganzen Welfen-Hochadel, natürlich dann auch verwandt mit den Romanovs. Also, benannt wurde Andrew nach seinem väterlichen Großvater, Prinz Andrew of Greece and Denmark, aus dem Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, Nebenlinie des Hauses Oldenburg. Und dessen Mutter war Großfürstin Olga Konstantinowna Romanova, Tochter des russischen Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch Romanow und der Prinzessin Alexandra von Sachsen-Altenburg. Welfen, Welfen, Welfen. Er war ein Urenkel des Zaren Nikolaus I. und Enkel des dänischen Königs Christian IX., der sogenannte Schwiegervater Europas. Er studierte, also Andreas hier, also Andreas von Griechenland und Dänemark, studierte in Deutschland an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, an der Welfen-Uni, wie soll es anders sein. Und Prinz Andreas heiratete 1903 in Darmstadt bei den Welfen natürlich die Prinzessin Alice von Battenberg, Tochter von Ludwig Alexander von Battenberg und dessen Gemahlin Viktoria von Hessen-Darmstadt, eine Enkelin König Viktorias. Heiliges Blechle. Also das sind die Verbindungen, die man hier einigermaßen kennen sollte. Ja. Also wenn Sie irgendwie so dieses gewöhnliche Zeug zu hören bekommen, von wegen jüdischer Bolschewismus und Stalin hätte die Juden rausgeworfen, wenn Sie irgend sowas hören, dann geht das immer zurück auf die gleiche altbackene, abgedroschene, manipulative Verschwörungsliteratur. Vorsicht. Bloß vorsichtig sein damit. Ja, und die meisten, die dann sowas von sich geben, die haben das nie kritisch überprüft, die haben das nie in Frage gestellt. Also, dann gucken wir noch ein paar Kommentare an von unseren Zuschauern, Lesern, Hörern. Hier schreibt jemand namens hier schreibt Jugoslav Stojanovic, schreibt: Meiner Meinung nach stammen die Welfen von den Flaviern ab. Sie sind die letzte bedeutende Dynastie von Rom. Naja, das ist schwierig zu rekonstruieren. Also ich habe ja dann eben die wichtigsten Sachen vermittelt in meinem Buch hier. Die tiefsten Geheimnisse der Supermächte, Band 2, Religion. Also die Welfen betrachten sich so, als gehen sie unglaublich, unglaublich weit zurück. Also wirklich fast nahtlos an Rom anknüpfend. Würde mich nicht überraschen, also würde mich aber auch nicht überraschen, dass die das halt eben übertrieben hatten. Ich meine, es gab ja dann verschiedene fränkische Adelsgeschlechter, die halt die Nachfolge Roms antreten wollten und die bekämpfen sich auch teilweise gegeneinander. Also auch die Staufer und Welfen und andere. Aber die Taktiken, die römischen Taktiken und diese Mysterienkulte, und das ist ja alles quasi übernommen worden. Natürlich. Also wieder, wenn du irgendeinen Buchtipp hast, schick uns das einfach zu. Wir sind wahnsinnig gespannt, da mehr zu forschen. Dann hier schreibt uns Irvine the Archer. Typischer Benisch, trockene, hässliche Wahrheiten, die keiner hören will. Mir gefällt es wirklich nicht, dass links, genauso wie rechts, eigentlich in der Spitze des Machtdreiecks nicht existiert, sondern nur am Boden. Und Malcolm Reynolds schreibt dazu: Hey, ich liebe diese Sendung. Trocken ist das schon, aber auch entspannt und sachlich. Kein Dopaminrausch. Also klar, ich meine, wenn ich nicht dauernd so übermüdet wäre, dann wäre ich auch noch lebendiger. Ich glaube, heute war es ein bisschen lebendiger als sonst. Aber wie gesagt, je mehr Leute uns unterstützen, umso mehr kann ich mir auch mal eine Pause gönnen und so weiter und auch ein bisschen mehr schlafen. Aber wir wollten auf keinen Fall solche 10-Minuten-Videos raushauen oder 15-Minuten-Videos raushauen, wo dann halt eben dann die ganze Zeit mit den Armen gerudert wird oder halt nur rumgeplärrt wird und dann 1000 Bildschnitte drin sind. Also das, das hilft den Leuten nicht wirklich. Dann heißt es hier noch, hier ein Kommentar zu den Sandalen, also die Adiletten, die ich manchmal hier trage, weil ich irgendwie mit allem anderen hier beschäftigt bin, nur nicht mit dem, was ich an den Füßen trage. Also hier ein Kommentar zu den Sandalen und darauf antwortet hier Alex Freiheitskampf. Hab dasselbe Modell, sehr zu empfehlen, es gibt keine besseren. Smiley Grüße. Also ich bin auch total begeistert von meinen Adiletten. Dann schreibt hier jemand. Dann schreibt hier jemand noch zu den Viren. Schreibt hier jemand zu dem Thema Viren. Also wie gesagt, ich hoffe, dass ich vor Weihnachten das nächste Buch draußen habe. Also ich versuche das immer so alle 6 Monate, diesen Turnus einzuhalten. Also das wäre dann Band 3 von den tiefsten Geheimnissen der Supermächte. Da geht es halt eben dann um Biologie und Seuchen. Also eigentlich hatte ich ja gehofft, ich kriege so ein monströses Werk hin, wo dann alle wichtigen biologischen Bereiche abgedeckt sind. Also Lebensmittelindustrie, die Grain Companies, Bereich Medizin und Seuchen und so weiter und so fort. Eugenik, aber jedes einzelne Thema wäre ein separates Buch fast schon, also muss ich mich da wahrscheinlich beschränken und sagen, okay, ich mache jetzt das, was am wichtigsten ist und hau das da rein und der Rest muss dann warten bis zum nächsten Band. Und dazu muss ich mich halt einlesen in die ganze Virentheorie und dann in die alternative Virentheorie und so weiter und so fort. Da gibt es ja dann verschiedene Denkrichtungen und da muss man ganz genau hingucken. Da muss man super genau hingucken. So, und hier noch in den aktuellen Nachrichten, dass ich vielleicht noch die wichtigsten Sachen hier anspreche. Also die Süddeutsche Zeitung brachte heute als Top-Story, Süddeutsche brachte einen Kommentar, 2020 könnte das Jahr der nächsten großen Wirtschaftskrise werden und anders als vor 11 Jahren wissen diesmal alle seit Monaten Bescheid. Aber dann, anstatt eine echte Analyse zu machen, beschuldigt man in dem Artikel oder in dem Kommentar, beschuldigt man einfach Trump, weil diese Idiotenformeln halt irgendwie zieht beim Publikum und man bewirbt in der Süddeutschen die Großmachtsfantasien der EU. Also grauenvoll, was die da abliefern. Das heißt, man will jetzt nicht schon wieder so wirken in den Massenmedien als diejenigen, die dann das nicht vorhergesehen hätten, wie 2008, sondern man will jetzt halt eben dann quasi, wenn schon für die meisten zu spät ist, Monate vorher halt eben dann sagen, oh, die Wirtschaftskrise kommt, der Wirtschaftscrash kommt. Das wird ziemlich hart werden für einige Leute. Aber schuld ist Trump, ja. Und schuld sind die EU-Kritiker und diese verdammten Konservativen. Und diese verdammten AfD-Wähler und Nationalisten, so in etwa. Will man das dann framen? Oder wenn halt eben dann ein Krieg ausbricht oder ein Stellvertreterkrieg ausbricht, will man sagen, der Krieg sei schuld oder die Chinesen seien schuld oder was auch immer. Dann hier Sputnik interviewt Gauland von der AfD. Also Gauland meint wieder, er will die Sanktionen gegen Russland aufheben und so. Also die Russen sollen das selber klären mit der Ukraine und so. Ja, aber was ist, wenn die Russen irgendwann hier bei uns stehen mit den Panzern? Wenn die Russen hier sich gewalttätig die DDR zurückholen, was dann, Herr Gauland? Werden sie dann klatschen? Oder wie oder was? Naja, weil wenn man eben bei der Krim wegschaut, dann bei der Ukraine wegschaut, dann stehen sie irgendwann bei uns vor der Haustür. Er bekennt sich dann aber auch irgendwie gleichzeitig zur NATO. Whatever. Dann. Gold ist wieder King. Die Zentralbanken kaufen das wie blöd. Insider verkaufen massenhaft Aktien, warten auf den baldigen Crash und im Crash kaufen sie dann billig die Aktien wieder auf. Dann hier mindestens eine Kamera im Flur außerhalb der Zelle von Jeffrey Epstein. Mindestens eine Kamera hätte kein brauchbares Material geliefert. So, Insider-Quellen wissen noch nicht genau, was das heißt. Ob jetzt das Bildmaterial einfach nichts, ob da jetzt gar nichts aufgenommen wurde oder angeblich, oder ob das Material einfach zu unscharf sei oder weiß der Geier was. Oder die Kamera sei, hätte in die falsche Richtung gedeutet. Es wirkt dann einfach noch wie ein nächster Verdachtsmoment, ja, wenn es dann heißt, oh, sorry, die Kamera ging nicht richtig. Dann hier ein Lesertipp. Der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, der große Promi, war in den 1980er Jahren ein sowjetischer Spion in Damaskus. So ein Archiv, das 92 aus der UdSSR geschmuggelt und jetzt veröffentlicht wurde. Yikes. Also vielleicht schafft's diese Info noch rein in das neue Buch von Thorsten Mann, also Sowjets oder gegen die, oder generell die Russen und der Einfluss auf den Islam. Ich weiß nicht genau, wann das rauskommt. Dann hier Hans-Georg Maaßen vom ehemals Verfassungsschutz wurde jetzt wegverscheucht aus dem CDU-Wahlkampf in Sachsen. Ich meine, es wirkt für mich wie Theater. Ja. Dann soll diese Werteunion endlich eine eigene Partei starten und dann haben sie ihre Fake-Alternative zur Alternative für Deutschland, zur AfD. Happy Halloween! Happy Halloween. Also dann hatten wir noch dies und jenes. Ja, es könnte eine Neuauflage geben in Österreich von der ÖVP-FPÖ-Koalition, aber dann wahrscheinlich ohne Strache und andere Figuren. Und die ÖVP will hier tatsächlich die Muslimbruderschaft, Tarnorganisationen, diverse Moscheevereine verbieten in Österreich. Es soll auch eine religiös-fundamentalistische Motivation bei der Verbrechensbegehung als zusätzlicher Erschwerungsgrund bei der Strafzumessung verankert werden. Also es klingt ja ganz nett. Mal schauen, was dabei rauskommt. Und gerade Österreich gibt ja so ein bisschen den Gemäßigten in der AfD bei uns in Deutschland Auftrieb, weil halt eben dann gesagt wird, schaut her, da drüben ist eine Koalition, die da funktioniert hat einigermaßen, das gibt halt denjenigen Auftrieb, die halt sagen, eine Koalition aus AfD und halt CDU-Werteunion. Ist natürlich in der Praxis äußerst schwierig, der ganze Spionage Hintergrund und so weiter und so fort. Alles nicht so einfach. Ja, dann David Koch ist gestorben von den Koch-Brüdern. Wir haben ein paar Sachen auf recenter.com, aber ich empfehle Ihnen das Buch Dark Money von Jane Meyer. Ich habe es auch schon gelesen und ich empfehle Ihnen auch die Forschungen von Greg Pallas, der früher noch eingeladen wurde bei Alex Jones in der Show auf Infowars, aber nicht mehr, weil Greg Pallas ist ja kein Trump-Unterstützer. Also man darf sich nicht einlullen lassen von diesen Insidern, die dann sagen, sie seien Libertär, sie seien Marktwirtschaft, sie repräsentieren das alles. Also die Koch-Brüder zu unterstützen, propagandistisch und so weiter, das gibt dann wieder den Linken unglaublichen Auftrieb. Also anstatt, dass man halt eben dann Leute ins Boot holt und sagt, okay, wir wollen weder sozialistische Ausbeutung, noch wollen wir so eine Verschmelzung von Staat und Konzernen, wie es halt eben dann bei den Koch-Brüdern der Fall war, oder halt dieses Wechselspiel, ja, das Koch-Brüder sind dann, haben dann Freunde in der Regierung und dann sponsern die Kochs noch irgendwelche neuen Kandidaten bei den Republicans und bringen die in die Regierung. Und dann wird es halt den Libertären verkauft als großer Erfolg. Oh, wir übernehmen den Staat. Oh, die Marktwirtschaftler infiltrieren den Staat. No, 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 no. Also da können die Kochs noch viel mehr Exemplare verbreiten an den Schulen von Ayn Rands Romanen, ja, das ändert auch nichts daran, dass die Koch-Brüder so unglaublich fake waren. Und dass man sich da nicht täuschen darf. Okay, das war's für die heutige Sendung. Wir sind zurück am Freitag. Vergessen Sie nicht, Ihr Einkauf im Recenter Shop macht unsere Arbeit möglich, unsere Forschung möglich und wir dröseln immer mehr auf, wir finden immer mehr Lösungen. Sie finden uns hier mit dem Shop-Link oder Sie klicken auf irgendeinen Banner. Wir haben ja jetzt so viele neue Sachen aufgenommen. Also Plattenträger von 511 Tactical, neue Lampen, neue Klamotten, Ausrüstung, Bücher, sogar auch hier Roter Hunger von Anne Applebaum, sehr wichtiges Buch. Bedrohung, Blackout, Sitzen ist das neue Rauchen, Siege oder Lerne, Seal Fit in 8 Wochen, Krafttraining, Enzyklopädie, Nie mehr Mr. Nice Guy, Menschen lesen und so weiter und so weiter. Also wichtige Bücher, die ich weiterbringe und viel, viel nützliche Ausrüstung. Das recente Abo, falls Sie noch keins haben. Legacy Premium Food, also Sie merken, wir haben eine Wirtschaftskrise, einen richtigen bösen Crash vor der Tür. Also wirklich, wir reden nur noch von Monaten wahrscheinlich. Oder halt bis Trump vielleicht wiedergewählt wird und so. Und dann wird es richtig, richtig böse mit dem Wirtschaftscrash. Es stehen dann neue Kriege am Horizont, also es muss nicht gleich der Weltuntergang sein, aber halt, es kann schon ziemlich übel werden. Aufstände hier und da in verschiedenster Form und so weiter. Dann die Seuchengefahr, wir haben es in einer letzten Sendung auch schon erwähnt. Die Gefahr von Blackouts, gezielt hervorgerufene Blackouts, entweder durch Energiewandel, Scheiße oder halt durch irgendwelche Russenagenten. Also auch nicht unbedingt gleich der Weltuntergang, ja, das komplette Armageddon, sondern Dinge, die halt gefährlich werden können, wenn man nicht vorbereitet ist, mit eigenen Lebensmitteln, mit eigenen Wasserfiltern und so weiter und so fort. Also Prepping ist absolute Selbstverständlichkeit und ich mache es ja auch mit meiner Frau und meiner Familie und so weiter und wir versuchen das dann einfach dann so gut wie es geht mit dem Alltag zu kombinieren. Das heißt, wir essen wirklich gerne immer wieder Legacy Premium Food, einfach so. Ja, das ist nicht einfach nur so eine Notnahrung, die man notdürftig halt irgendwie dann sich reinschaufelt. So ein Legacy ist wirklich klasse. Wir tragen Brillen von 511 und von Wiley X. Ja, zu allen möglichen Gelegenheiten. Schießsport, Funken, Bücher, die wir auch gerne lesen in unserer Freizeit. Klamotten von 511, die wir jederzeit in allen möglichen Situationen tragen können. Kleidung, die wir mehr mögen als alle andere Kleidung. 511-Taschen wie dieser SOMS 3.0-Bag mit 126 Litern. Sachen, die man lange, lange verwenden kann für das Reisen. Gesundheitsartikel und so weiter und so fort. Also man kann das so schön in den Alltag integrieren und wir möchten noch mehr Prep-Sendungen machen, wir möchten noch mehr Produkte vorstellen und so weiter und so fort und Tipps geben. Je mehr sie uns unterstützen, umso mehr können wir auch machen. Das ist nicht nur eine lineare Kurve, das ist exponentiell. Und je mehr wir forschen, umso mehr merken wir, wie gleichgeschaltet die Medien da draußen sind, also auch gerade die sogenannten alternativen Medien, wie gleichgeschaltet das ist. Also wir merken es ja auch, wenn wir irgendeine kritische Überschrift haben, die zu einer Story, die halt wirklich die Leute weiterbringt, dann findet das kaum Reaktion auf Social Media. Wenn wir aber irgendwas in der Überschrift haben von Rothschild oder Clintons, dann klicken die Leute wie blöd drauf. Ich meine, fragt sich da noch einer, warum die alternativen Medien da draußen alle gleich klingen, warum die alle immer das Gleiche machen? Ja, wegen dieser Clickbait-Facebook-Mentalität. Weil die da immer genau das gemacht wird, was halt gerade irgendwie in ist. Oh, Trump ist in, wir bewerben Trump, Putin ist in, wir bewerben Putin. Abspaltungspläne im Osten sind jetzt in, oh, wir bewerben das, ah, okay. Und wenn das dann schief geht oder wenn sich Trump als Nullnummer rausstellt oder sonst irgendwas, dann wird halt einfach dann drüber geschwiegen und man springt dann auf den nächsten Trend auf. Und das sorgt dafür, dass die Leute immer mehr und mehr und mehr verlieren. Also. Das, was wir heute machen, das, was wir die letzten Jahre gemacht haben, vor allem, das ist eigentlich genau das, was wir uns immer gewünscht hätten oder was wir erwartet hatten, was Infowars machen wird, dass sie immer mehr forschen, immer mehr herausfinden und so. Also holen Sie sich Ihr Recenter Abo, holen Sie sich meine Bücher. Sie können auch teilweise erheblich sparen, wenn Sie sich so ein Recenter Mega Bücherpaket holen. Kriegen so ein paar Bücher hier im Set, auch teilweise mit Abo. Mehr. Kriegen Zugang auf diese auf unsere Abo-Plattform und auf die neue Recenter Tube, also unsere eigene Tube, die Sie hier sehen können. Das heißt, da finden Sie dann die Ausschnitte aus unseren Sendungen, einen Haufen Material und Sie finden auch zusätzlich noch, also wenn Sie ein Abo haben, die kompletten Sendungen. Können die kompletten Sendungen schauen in verschiedenen Auflösungen, können dann auch in verschiedenen Auflösungen runterladen und so. Wir übertragen dann auch die alten Sendungen, die MP3s und so weiter. Dann haben Sie wirklich diesen einen Ort hier, da können Sie kommentieren, da können Sie liken, runterladen, teilen und so weiter und so weiter. Und das ist, wird auf unserem Server gehostet und wir machen da kein komisches Getracke und irgendwelche anderen Sachen. Und wir haben da die Kontrolle drüber. Das ist unsere Plattform. Wir können auch natürlich dann irgendwann auch Content von anderen Leuten damit reinpflegen, aber der Fokus ist halt auf unserem eigenen Content, weil wie gesagt, mit den neuen Regelungen, mit Upload-Filter und Betreiber sind jetzt dann für alles Mögliche verantwortlich. Das ist einfach irgendwann nicht mehr machbar, dass dann irgendwie Leute dann 20 Stunden Material am Tag hochladen oder 200 Stunden Material am Tag hochladen und der Betreiber muss das dann irgendwie im Blick haben. Und das erhöht auch die Gefahr, dass halt einfach dann irgendwelche Provokateure kommen und posten dann irgendeinen abstrusen Scheiß, um dann das ganze Projekt da in Gefahr zu bringen. Also vor der Ära von YouTube, also vor diesem großen Durchbruch von YouTube, kein Schwein brauchte YouTube. Alle machten File-Sharing und alle möglichen Verschwörungsblogger oder wie auch immer oder alternative Medien, alle hatten ihre eigenen Webseiten. Das war die Internetfreiheit und jeder ging da drauf und keiner brauchte dieses eine zentrale Ding, Facebook oder YouTube. Ja. Also, schauen Sie rein, recenter.media und TheTube. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, bedanke mich für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.